herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des Potpourris, unser buntes Potpourri über die Themen, die uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Und Yves, ich hoffe, du freust dich auch auf dieses neue Format.
Ja, voll. Ich mag ja diese, wie ich sie immer nenne, Laber-Podcast einfach ganz gerne, weil selbst jetzt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben Marco und ich gefühlt eine Stunde schon vorher über Gott und die Welt geredet. Und ich mag
über Weltschmerz.
Über alles. Und es ist wundervoll, sich einfach mit dir auszutauschen. Und abgesehen davon, es ist ja auch immer so viel los und alles, ich bin ja mittlerweile auch an dem Punkt, alles kann ich nicht auf YouTube covern. Also ich gucke auch manchmal Filme, die kann ich dann nicht auf YouTube covern, weil es zeitlich nicht möglich ist oder weil es sich leider Gottes auch manchmal nicht lohnt. Und da muss man halt immer dieses Pick-and-Choose-Spiel spielen. Und dann bin ich ganz froh, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, auch anderen Sachen nochmal eine Stimme zu geben, die auf meinem YouTube-Kanal manchmal nicht möglich ist. Und ja, wir haben, ich glaube, der Startschuss war ja unser Küchentalk bei mir im Winter letzten Jahres oder vorletzten Jahres mittlerweile.
Also ich war schon eingeschneit da, oder? Das war doch das.
Ja, ja, genau.
Wo ich in Berlin eingeschneit war.
Ja, wo du mitten in der Nacht wach geworden bist, als ich auf den Balkon gelatscht bin.
Du hast neben mir gestanden, weißt du, ich bin so wach geworden, so aus dem Augenwinkel. Ich habe doch den Laptop so auf dem Bauch gehabt, glaube ich, mit dem ich irgendwas geguckt habe. Ich guck so neben mich und sehe da nur noch eine schwarze Silhouette, eine dunkle Gestalt neben mir stehen. Dass du kein Küchenmesser hattest, das im Mondlicht funkelt, war gerade alles. Ich habe wirklich geschrien wie am Spieß.
Und ich habe geschrien, weil du geschrien hast. Das war das Krasse, weil er hat mich angeguckt. Das Lustige ist, du hast erst, das war wie in diesen Comedies mit dem Killer. Du hast erst hingeguckt, also hast mich angeguckt, dann hast du zurück auf deinen Laptop geguckt und dann hast du nochmal hingeguckt und geschrien. So nach dem Motto, war da was? Und ich dachte mir, er hat mich ganz klar wahrgenommen, aber hat gerade keinen Bock zu labern.
Ja, das bilde ich mir ein.
Und dann fängt er an zu schreien. Dann habe ich auch geschrien. Ich kenne es übrigens krass häufig bei Horrorfilmen, die auf Jumpscares setzen. Erschrecke ich mich nie aufgrund der Jumpscares, aber aufgrund der Leute, die neben mir im Stuhl springen. Voll häufig.
Ich bin auch berüchtigt dafür, mit mir Horrorfilme zu schauen, weil ich mache daraus immer ein 4D-Kino. Ich touch dann gerne die Leute neben mir an. Also jetzt nicht Fremde im Kino, sondern vertraute Menschen fasse ich dann gerne währenddessen an und erschrecke sie mit. Einfach nur aus Prinzip. Ich
sehe schon, nennt dich auch den Bill Cosby des Kinos.
Wow. Das betrifft nicht Menschen, die neben mir eingeschlafen sind. Und ihr merkt schon, das Potpourri wird sehr berühmt heute. Und wir haben auch sehr, sehr viele Themen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele ansammeln. Ich habe eigentlich gedacht, das ist ein Format, das machen wir, beruhig dich wieder, Yves. Das machen wir einmal im Monat wahrscheinlich. Aber wenn ich sehe, wie viele Themen wir heute haben, wer weiß. Also ich bin gespannt, wie schnell oder wie langsam wir heute durchrauschen werden. Es sind einige. Und ganz am Ende erwartet euch auch ein Cameo. Ein angekündigter Cameo, der natürlich mit diesem Formatnamen zu tun hat. Vielen Dank nochmal für die Einsendung, die wir von euch gekriegt haben. Es waren weit über 200. Und damit nicht mal alle Vorschläge. Also viele Einreicher haben ja mehrere Vorschläge. Ich selten so viele DMs gekriegt. Ich glaube wirklich nur, nicht selten, noch nie. Ich habe noch nie so viele Privatnachrichten gekriegt. Und ich bitte euch, ich kriege auch jetzt noch welche. Ich glaube gerade erst gestern, wenn ihr einen Podcast von einem Monat gehört habt, dann ist es auch schon einen Monat alt. Schreibt mir bitte nicht mehr. Vielleicht muss ich auch die die Shownotes, glaube ich, aktualisieren. Fällt mir gerade auf. Dann ist es gar nicht eure Schuld, dann ist es meine Schuld. Ich ändere das. Okay. Also, Potpourri, worum geht's heute? Wir müssen ja keinen Überblick machen. Nein,
um viele Sachen. Viel. Punkt. Um viele Sachen. Punkt. Ganz viele Sachen.
Sachen, die wir gesehen haben. Sachen, Trailer auch manchmal, die uns einfach gerade beschäftigen. Wir haben quasi zwei heute. Hauptsächlich haben wir über Dinge, die wir gerade erst gesehen haben. Und fangen wir trotzdem mit einem kleinen Teaser an. Also nicht für unseren Podcast, sondern einem Teaser.
Darf ich ganz kurz was sagen?
Ich habe gerade überlegt, ob du dich melden willst oder ob du einen Facehugger machst.
Nein. Ich wollte mich kurz melden, weil du machst ja mal so ein kleines Skript und du hast heute ein Skript gemacht. Und gerade heute sind noch mal zwei Nachrichten reingeflattert, wo ich überlegt habe, sie ganz kurz abzuklappern mit drei Sätzen.
Okay.
Soll ich das machen?
Mach doch.
Okay. Und zwar, es betrifft Casting News in zwei großen Franchises. Zum einen, es wurde ja vor nicht allzu langer Zeit überall berichtet, dass Chris Evans zurückkehrt in Avengers Secret Wars. Also er hat sich jetzt dazu geäußert und gesagt, nö, stimmt nicht. Kann natürlich auch Bullshit sein, hat ja Andrew Garfield auch gemacht. Und wir wissen, dass Chris Evans immer noch verbandelt ist mit Kevin Feige und Co., sonst wäre er ja nicht aufgetreten in irgendeiner Form in einem Film vor kurzem. Weißt du?
Was aber hauptsächlich daran liegt, weil er und Ryan Reynolds so gute Freunde sind und sie immer Cameos gegenseitig bei Filmen machen.
Ja, aber also wenn man Chris Evans Glauben schenkt, dann wird er nicht auftauchen und auch nicht als Cap. Das ist spannend. Was aber die Horror- und Horror-Franchise-Welt seit heute auf den Kopf stellt, ist Matthew Lillard wird zurückkehren zum Scream-Franchise.
Und stimmt, ich habe die Meldung noch gesehen, habe gedacht, ah ja, das ist eine für Eve.
Das, also, das hat mich ja umgehauen. Ich bin sehr gespannt, wie, fucking wie. Weil du den ersten Scream immer noch nicht gesehen hast.
Ja, aber ganz ehrlich, die Meldung hat mich gespoilert.
Ja.
Weil du siehst immer zwei Bilder dazu. Das eine ist...
Das heißt, du wurdest jetzt offiziell gespoilert, oder?
Ich wurde offiziell gespoilert. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt alle anderen auch spoilern müssen zu Scream
1. Das Einzige, ja, aber Stu Marker soll in irgendeiner Form zurückkehren. Frage ist, wird er jetzt seine Rolle so übernehmen? Oder es kann ja auch per Vision, Flashback, irgendwas sein. Also,
ich garantiere dir jetzt schon, was passieren wird. Albtraumerinnerung.
Ja, ich meine, die haben ja einen Weg gefunden, Billy Loomis zurückzubringen in den neuen Scream-Film. Und ich finde, die haben das ganz clever eingebaut, ohne Sachen zu retconnen. Obwohl, ein bisschen wurde was geretconnen. Aber ohne wichtige Sachen, die passiert sind, für dich zu erklären. Aber Stu Marker zurückbringen ist ja ein Fanwunsch seit dem Ende von Teil 1. So, deswegen, ich bin gespannt und das, was mir immer noch Hoffnung gibt, was diesen Film angeht, das ist ja leider nicht mehr das Radio Silence Team. Ich finde, sie haben der Nummer einen guten, frischen Anstrich gegeben mit Scream 5 und 6. Aber Kevin Williamson, Autor von Scream 1, Scream 2 und Scream 4 und Schöpfer dieses Franchises zusammen mit Wes Craven, wird jetzt den Film schreiben und inszenieren. Und ich finde, das ist ziemlich cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Conclusio der gesamten Saga dann sein wird. Aber ich bin immer noch positiv gespannt und freue mich darauf, nächstes Jahr wieder fragen zu dürfen, what's your favorite scary movie? Und das ist alles, was ich dazu sage.
Ja, ich hoffe, dass es kein Matrix 4 des Scream-Film wird. Weil theoretisch, alles, was du gesagt hast als Pro, könntest du 1:1 mit ausgetauschten Namen auf Matrix 4 übertragen.
Ja.
Wenn du drüber nachdenkst.
Aber Kevin Williamson war immer noch involviert in Scream 5 und 6 und die sind gar nicht so lange her und die waren gut.
Bei Matrix also, ist auch wieder, das gleiche gilt für Matrix.
Nee, Matrix hatte eine mega lange Pause.
Ja, aber die Personalien, das gilt ja trotzdem.
Ja.
So, deswegen, ich wollte es nur gesagt haben, aber Matrix ist ja ein Film, der dann damit kokettiert, dass er eigentlich nicht gemacht werden wollte.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Hat da funktioniert. Die werden nie wieder einen machen.
Dann haben wir vor zwei Tagen einen Teaser gekriegt.
Und zum Matrix oder zu?
Nee. Ich bin schon ins nächste Thema gesprungen. Das sind
Teaser, sorry. Aber Matrix, will ich ganz kurz noch mal erwähnen. Wir hatten ja quasi schon eine andere erste Potpourri-Folge außer der Küchenfolge. Nämlich die, wo wir dazu aufgerufen haben, uns Namen zu geben. Vorzuschlagen, diese Folge. Und in dieser Folge hast du predicted, dass Matrix, dass es Will Smith, was hast du predicted, genau?
Ich muss dazu sagen, David Tyler hat mich darauf gebracht. Also ich habe bei Instagram, ich war kurz davor, diese Story zu teilen, als Will Smith diese ominöse Botschaft da vom Rechner, The Matrix still has you und du wärst damals davon fast gecastet worden. Und David Heider hat mir geschrieben, bevor du das in der Gruppe postest, das ist eine Super Bowl-Aktion. Und ich, und dann wollte ich das auch so im Podcast sagen, weil ich dachte mir, ey, haltet eure Erwartungen im Zaum. Ich weiß, dass es jetzt irgendwelche.
Das ist eine Song-Aktion.
Ja, irgendwie Scar, irgendwas mit Scar.
Also deine Prediction war nicht ganz richtig, ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber sie haben Matrix nachgedreht, aber auch sehr schlecht nachgedreht. Ich war verwundert, wie man nach 20 Jahren Matrix-Parodien es nicht hinkriegt, diese Rooftop-Szene aus Matrix 1:1 nachzustellen. Das war schlecht nachgestellt. Also ich weiß nicht, wer der Typ war, der den Agent gespielt hat in dem Moment, aber ich weiß ja, also da ist nicht viel nachzuspielen bei einem Agenten in Matrix. Die haben keine Mimik, der schaut im Prinzip nur geradeaus, steht da cool und schießt mit einer Desert Eagle. Das ist jetzt etwas, das kann auch ein dressierter Affe, wenn du es schaffst, dass der ruhig stehen bleibt. Und die haben es nicht geschafft, Matrix zu parodieren. Ich war wirklich überrascht, wie man das heutzutage noch verkacken kann, nach so vielen Parodien darauf. Also, ja, dafür den Teaser, okay.
Gut, ich muss immer kichern, wenn du sagst dressierter Affe, weil ich weiß, in wie vielen Zusammenhängen du das schon gesagt hast, was ein dressierter Affe alles kann, ist echt krass.
Der dressierte Affe ist mein genormter Meter aus Frankreich, der in Paris liegt. Das ist der dressierte Affe für mich. Das ist eine Konstante in der Physik für mich, anhand deren man sehr viel messen kann.
Okay. Dann haben wir einen Teaser bekommen, der wirklich eigentlich Faust auf Auge zu unserem Podcast passt und auch zu meinem Kanal. Ich habe den allerersten Rewatch of Belief, das war die Alien und die Predator-Reihe. Und ich habe wirklich jeden einzelnen Alien und jeden einzelnen Predator-Film besprochen. Du bist auch ein großer Franchise-Fan von Alien. Und ich glaube, allmählich kommst du sogar an Predator heran, was ich ganz cool finde seit Prey. aber wir hatten ja letztes Jahr Alien Romulus. Das war der erste Film, der quasi unter dem Disney-Banner erschienen ist. Und sollte ebenfalls eine Serie erwarten. Alien Earth von Noah Hawley. Leute, also seine Filmografie ist beeindruckend.
Als Showrunner, als Serien-Showrunner, er hat Legion gemacht. Wir haben viel zu wenige gesehen, aber es ist eine, wenn nicht die beste Marvel-Serie. Also nee, die beste für dich bestimmt nicht. Für mich ist sie mindestens Top 3.
Fargo.
Und Fargo. Und ich bin großer Fan seiner Fargo-Umsetzung, weil der Film ist ja schon großartig. Wie kann man einen Coen Brothers-Film nur als Serie rausbringen und dann auch noch in der ersten Staffel den ersten Film quasi nacherzählen? Und sie haben es wirklich geschafft. Ich bin wirklich großer Fan der Fargo-Serie. Und zwar von allen Staffeln. Ich höre immer wieder nur die erste oder nur die dritte. Ich finde sogar die dritte ist die beste. So, also man hat sich sogar gesteigert in meinen Augen. Und Noah Hawley, da habe ich großes Vertrauen in ihn.
Und auch Executive Producer bei Bones. Eine Serie, die ich unterschätzt finde.
Die viele Fans haben. Ich habe nie wirklich Bones gesehen. Ich habe 1-2 Folgen gesehen, aber so mittendrin. Und dann,
wusstest also, du, dass es halt eigentlich
Fernsehen ist?
Es gibt eine Crossover-Episode, kein Scheiß.
Ja, ich weiß, es gab irgendeine berühmte Crossover-Episode zu einer anderen Krimiserie.
Nein, viel geiler, zwischen Bones und Family Guy.
Ich habe, glaube ich, eine andere Krimiserie gemacht. Family Guy?
Ja, weil die erwarten ein Baby und er kriegt immer wie solche Albtraumvisionen von Stewie Griffin. Aber dann tritt halt wirklich Stewie Griffin als Cartoon auf, auch gesprochen von Seth MacFarlane, gezeichnet wie in Family Guy. Das ist ziemlich witzig.
Okay, das ist genial.
Und als Gegenleistung hat dann David Boreanaz ein Cameo in Family Guy abgegeben, aber auch als sich selbst, als David Boreanaz, der halt ein Mensch ist in der Cartoon-Welt. Also das war ganz witzig.
Okay, das ist absurd, aber cool. Alien Earth, ich weiß, du warst ein bisschen underwhelmed vom Teaser-Trailer.
Leider.
Wir müssen kurz erzählen, was man da drin sieht.
Nicht viel. Also, es schaut aus wie ein abstürzendes Raumschiff. Mhm. Und man hat den POV-Shot von einem Alien. Mhm. Man sieht aber auch ein bisschen die Arme, den Schweif und ein paar halt, Elemente, Haut dieser Kreatur. Mhm. Und die Serie soll ja auf der Erde spielen.
Aber warte mal, was sieht man? Sieht man die Perspektive eines Aliens oder eines Facehuggers?
Ich meine eines Aliens.
Ich meinte nämlich Facehugger tatsächlich.
Weil die Kamera
fährt ja am Ende läuft er ja gegen dieses Fenster am Raumschiff. Und dann geht ja die Kamera quasi gespiegelt von der anderen Seite weg. Und dann dachte ich, dass ich einen Facehugger sehe. Ich habe mir aber den Teaser noch nicht Frame für Frame angeschaut.
Warte.
Kann mich jetzt auch komplett täuschen.
Warte mal. Ich schaue jetzt gerade. Oh.
Das ist ein Facehugger, oder?
Ich glaube, du hast recht.
Weil das ist nämlich interessant. Es sind nur 30 Sekunden, ich weiß. Aber ich überlege jetzt schon, ob ich ein Video dazu mache. Ich finde es sogar witzig, so eine Art Trailer-Analyse zu machen, anhand von 30 Sekunden nur. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich sowas gemacht, da gab es von einem Star Wars-Spiel, das am Endeffekt auch gar nicht rausgekommen ist, gab es 13 Sekunden. Und habe 13 Sekunden davon analysiert. Und das fand ich sehr witzig, was ich da alles rausgezogen habe. Und habe das aber noch ergänzt, um natürlich Background-Wissen und Concept-Artworks und so weiter. Und sowas Ähnliches könnte ich, glaube ich, hier auch machen, weil man ja auch ein paar Sachen weiß. Ein paar Sachen. Wenn es ein Facehugger ist, ist es ja sogar nicht kanonisch zu Romulus. Was auch sehr bezeichnend ist, weil beide sind ja für FX und eigentlich Hulu produziert. Also FX ist ja Fox quasi fürs Fernsehen. Und all diese Sachen, die auf von FX sind und bei Hulu in den USA laufen, die Disney gehören, laufen bei uns auf Disney Plus. Insgesamt ist ja auch Disney der Mutterkonzern, aber es ist trotzdem produktionstechnisch und von der Kreativität her ein Riesenunterschied, ob etwas für FX produziert ist oder Disney produziert ist. Mhm. Und Disney ist auch immer sehr stolz auf die Emmys und die Golden Globes, die sie als Nominierungen bekommen. Und das meiste davon ist nicht für Disney Plus Content. Der läuft bei uns als Disney Plus Content, aber es ist für Hulu Content. Wie eben auch der Prey-Film oder Shogun oder was auch immer. All diese großen, ausgezeichneten Serien sind oft nicht von Disney, sondern von FX, von ehemals 20th Century Fox. Und es ist halt interessant, dass Romulus und Alien Earth parallel zueinander entstanden sind, aber es gibt keinerlei Überschneidungen. Ich habe ja sogar mit dem Regisseur von Romulus ja geredet damals und ich bin mir nicht sicher, ob das on tape war oder sogar off. Oder ob ich das nur gelesen habe, aber er hat nichts mit Alien Earth zu tun. Da gibt's keine Absprachen und so. Und er hat ja auch ein bisschen mit Ridley Scott gearbeitet, also der ist ja Executive Producer von Romulus. Ähnlich ist es aber auch bei Alien Earth. Und auch das hat wieder nichts miteinander zu tun. Übrigens hat ja auch Ridley Scott nicht die Alien-Filme über Alien 2 hinweg geguckt. Also Alien 3 und 4 hat er sich nie angeschaut, hat er mal im Interview gedroppt, also ganz ein Nebensatz. Der hasst es, was andere Leute damit machen. Es ist, oder anders, es ist ihm egal. Er hat nicht mal Bock, das zu sehen. Und das merkt man ja auch Prometheus und so an, weil es so viel Redcont und so weiter und Covenant ja auch. Und das finde ich wieder interessant an Alien Earth, dass auch Noah Hawley sagt, er redcont auch das alles, weil ihm ist es auch egal, was in Prometheus und Covenant passiert ist. Er mag diese Filme nicht. Anders als wir jetzt, wir haben ja auch ein bisschen mehr Liebe dafür für Covenant entdeckt, haben wir ja in unserer langen Podcast-Reihe zu allen Alien-Filmen ja auch schon besprochen. Hört da gerne noch mal rein. Ich finde das immer mit das Beste, was wir je gemacht haben, weil es so deep war zu jedem einzelnen Film. Und er ignoriert das und man sieht das schon in diesen 30 Sekunden. Er ignoriert die Wärmesicht der Facehugger aus Romulus, das ist ihm egal. Dass es 30 Jahre vor Alien 1 spielt, ignoriert damit dann auch alles, was wir bisher kannten. Also von AVP bis Prometheus wird dadurch auch ignoriert. Es ist schon wieder ein neuer Lore. Aber gut, bei Alien kann man es ja anscheinend machen. Und ja, solche Sachen stecken halt dann vielleicht in einem Video noch mit mir von mir drin. Und wollte ich jetzt nur mal auch angeteasert haben, so wie dieser Teaser. Ich frage mich nur, ob zum Super Bowl noch mehr kommt. Wäre ja theoretisch möglich.
Ja, also ich denke, Super Bowl dieses Jahr, was so Trailer- und Teaser-mäßig sein wird, es wird definitiv noch mal ein besserer Blick auf Superman sein. Also ganz klar, weil es einer der größeren. Ich glaube, Super Bowl wird auch der erste Jurassic World-Trailer sein. Gehe ich krass davon aus.
Ich auch, ja.
Thunderbolts wird es wahrscheinlich auch irgendwas geben. Ja. Und selbst wenn es nur so ein Clip ist, und ich gehe von sowohl einem ersten Trailer von Alien Earth aus, als auch einem ersten Blick auf Predator Badlands.
Ich gehe bei Alien Earth eigentlich schon fast nicht davon aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass es passiert, aber es ist nur eine FX-Serie. Es ist auch für Disney ist das Nische. Alien hat eh nie die allerhöchsten Budgets und auch nicht die allerhöchsten Einnahmen. Und dann ist es noch eine Serie für ihren Streaming-Dienst Hulu, der ja nur eine ganz kleine Rolle spielt im großen Streaming-Geschäft. Und die Werbeplätze beim Super Bowl sind teuer. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da nichts machen zu Alien Earth.
Ja, mal gucken. Sehen also, wir dann. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich mag's
zwei Wochen.
Ich mag es ja ganz gerne. Nach dem Super Bowl hat man ganz viel Material für Videos. also da freue ich mich schon drauf. Ja, so viel auf jeden Fall zu Alien Earth. Mich hat der Teaser also vom Konzept her schon abgeholt. Ist ja halt auch nicht wirklich viel zu sehen. Aber gerade wenn es ums VFX geht, ich dachte erstmal, das ist eine Werbung für ein Alien Game. Muss ich wirklich sagen. Und so sollte ich mich nicht fühlen.
Was vielleicht passen würde, weil in AVP 2 passiert genau das.
Genau.
Also Facehugger und Decke und so weiter.
Ja, ja. Deswegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich hoffe, dass das nicht repräsentativ ist von dem VFX in der Serie. Hoffe ich wirklich, weil es gibt ja solche Konzept-Trailer und Teaser, die einfach nur komplett animiert sind for Shits and Giggles, um dir nur so ein Feeling zu geben. Aber ich hoffe, dass es ein bisschen besser aussieht. Hoffe ich wirklich.
Ich meinte übrigens nicht AVP 2, den Film, sondern das Videospiel.
Ja, ja.
Da spielst du am Anfang wirklich einen Facehugger. Und habe ich dir das erzählt, wenn du dann, du findest dann jemanden, der schläft. Also das ist auf, dass die spielen eigentlich am Anfang imitiert das, was auf der Alien-Kolonie in Alien 2 passiert sein muss. Das machst du nach. Und du bist der Facehugger und du findest jemanden, der schläft und du springst auf sein Gesicht, lässt sich von der Decke auf ihn drauffallen. Cut. Zeit geht weg, Kamera zoomt raus, es wird dunkel, fade to black, du hörst ihn schreien. Und nächster Schnitt, Ich-Perspektive, du bist in seinem Brustkorb drin und beißt dich raus. Dieses Spiel hat mir so Chills gegeben, vor 20 Jahren, aber ich habe natürlich die deutsche Version gespielt, die komplett gekürzt ist und so weiter und so fort. So, gut, kommen wir von diesem Real Pain, von diesen Schmerzen zu A Real Pain, zu dem Film, bei dem ich dir noch gesagt habe letztes Jahr, dass ich mich tierisch drauf freue, dieses Jahr auf A Real Pain. Er ist jetzt draußen seit einer Woche, glaube ich, und ich habe ihn noch nicht gesehen. Er ist immer noch auf meiner Watchliste und ich bin aber sehr froh, dass er auch bei den Oscars groß nominiert wurde mit bester Nebendarsteller und bestes Drehbuch, was bedeutet, dadurch, dass Jesse Eisenberg das Drehbuch geschrieben hat, er und sein Screenpartner nominiert sind, Kieran Culkin. Habe ich es diesmal richtig gesagt?
Yep.
Ja. Und jetzt sag du mir, wie er wirklich ist, der Film.
Großartig. Wirklich großartig. Ich war vorsichtig gehypt. Ich bin immer vorsichtig gehypt, wenn es um Oscar-Buzz-Filme geht und was können die nicht. Ich war so positiv überrascht von diesem Film. Erstens, das ist Regiedebüt von Jesse Eisenberg. Und er hat die Nummer auch geschrieben. Und meine Güte, der Typ kann Dialog. Also nur grob, worum geht es, sind zwei Cousins, David und Benjamin Kaplan. Das sind säkulare amerikanische Juden. Und zwischen denen ist irgendwas vorgefallen. Das wird auch erst langsam enthüllt, wie deren Beziehung so ist. Aber weil die Großmutter verstorben ist, reisen sie nach Polen und wollen so ein bisschen erstens die tragische Geschichte, Familiengeschichte erforschen, aber auch speziell die alte Wohnung der Oma besuchen. Und was wir da haben, ist ein Roadmovie zwischen zwei sehr ungleichen Figuren. Und es klingt auf dem Papier, als hättest du schon zigtausendmal gehört, so der Introvertierte und der Extrovertierte. Und aber was sie damit machen, ist unglaublich. Und das Krasse ist, Kieran Culkin kriegt ja Lob ohne Ende und er ist super im Film. Ich finde, Jesse Eisenberg ist noch besser. Ich finde, das ist die beste Performance, die Jesse Eisenberg je hingelegt hat. Und dabei hat er Mark Zuckerberg ziemlich gut und psychopathisch gespielt in The Social Network. Aber es liegt vor allem an der Chemie zwischen den beiden. Es liegt vor allem an den Dialogen, die sich so echt anfühlen. Was sich Leute wirklich an den Kopf werfen und auch teilweise einander sagen, wenn die sich denn lieb haben und wie sie miteinander reden, ist teilweise unfassbar albern, teilweise extrem warm und lustig und teilweise auch mal ein richtiger Moment, aber nichts fühlt sich davon an wie ein geschriebenes Wort und das ist ganz krass. Es gibt eine Szene, wo Jesse Eisenberg einen Monolog hält in einem Lokal und sowohl wie es geschrieben ist, als auch wie er diesen Monolog abliefert. Ich habe mich danach zu Sebastian gedreht, wir waren im Kino und ich so, Also das war jetzt schon einer der besten Monologe des Jahres. So, ist und ist einfach nur, in dem Monolog beschreibt er ein bisschen seine Beziehung zu seinem Cousin. Und es ist so krass, dass dieser Film das kann. Also er ist teilweise lustig, aber ohne dieses Hi-Hi-Ha-Ha, wir unterbrechen den Film für einen Witz, sondern ist einfach ein guter Wortwitz und gutes Comedic Timing zwischen den beiden. Teilweise ist er natürlich tragisch mit der Thematik, weil sie sind kurz in Majdanek. Und dann geht's noch auf die sehr, sehr persönliche Ebene, und zwar einfach die Familienhistorie der beiden. Und warum die beiden auch so ein bisschen auseinanderdriften und wie beide so ihr Leben leben. Und auch ist auch ganz cool zu sehen, dass beide ein bisschen was voneinander lernen. Und mehr möchte ich darüber gar nicht sagen. Der Score ist richtig stark. Es ist eigentlich nur klassische Musik den ganzen Film über.
Und bekannte Stücke oder also wirklich einfach bekannte klassische Stücke?
Bekannte Stücke.
Ah.
Und ich fand den so viel besser, als ich dachte, dass ich ihn finden werde. Ich empfehle den ohne Ende. Ich finde es schade, dass ich ganz genau weiß, wenn ich diesem Film ein Einzelvideo auf meinem Kanal widme, dass das total baden geht. Deswegen bin ich froh, dass ich hier darüber reden konnte. Ich empfehle den. Und ja, guckt euch den auf jeden Fall an. Erst recht. Danach werdet ihr, glaube ich, Jesse Eisenberg mit anderen Augen sehen.
So geht's mir nicht ganz bei Jesse Eisenberg, einfach aus dem Grund, weil wenn man Interviews mit ihm schaut, also man kennt halt die besonders populären Filme mit ihm, aber weißt du, ich sehe ihn anders seit Adventureland, von dem habe ich dir ja schon mal berichtet, ich glaube, den hast du nicht gesehen, ne? Mit Kristen Stewart, wo da hat ihre große Kollaboration angefangen und die haben auch so mainstreamige Filme, ich glaube, es gibt sogar einen Film, wo beide Agenten sind, den fand ich richtig schlecht, den habe ich gesehen.
Ja, American Ultra, oder?
Ah, American Ultra, ja, den fand ich überhaupt nicht gut. Aber Adventureland, da habe ich gemerkt, okay, das ist Jesse Eisenberg. Und dann kam natürlich Social Network und dann habe ich, das ist so meine Perspektive auf ihn. Und wenn du ihn über den Film reden hörst, ist auch so interessant, weil es ist ja auch semi-autobiografisch, weil er seine eigene Familiengeschichte in Europa erkundet hat und so eben auf diese Idee gekommen ist. Er hatte erst eine ganz andere Idee, das war auch eine Kurzgeschichte noch, da sollten die zwei einen Freund, zu dem sie mal aufgesehen haben, irgendwo besuchen in Südostasien, glaube ich.
Philippinen.
Was, die Philippinen, echt? Okay. Und dann war die Konstellation auch eine andere. Und es war auch eher, ja, so ist der kreative Prozess, hat er gesagt. Er hat sich in eine komplett andere Richtung entwickelt. Und du merkst halt Autoren immer an, wenn sie über was sehr Persönliches schreiben. Und das Persönliche und Echte und Wahre ist halt da drin. Ich finde es sehr interessant, dass sie ursprünglich die Rollen vertauscht hatten. Das war der eigentliche Plan. Eisenberg, der auch Regie geführt hat, hat sich dann doch anders entschieden und hat dann wieder genau die Rollen getauscht. Ich würde das gerne auch mal so unter dem Aspekt sehen, hätte es umgekehrt auch funktioniert, wenn jeweils der eine das andere gespielt hätte. Würde mich nur einfach interessieren, aber ich glaube auch, so wie du, dass es so wie es ist, wahrscheinlich perfekt ist. Zumindest von dem, was ich gesehen habe bis jetzt. Es gab eine Anekdote, die möchte ich noch kurz loswerden, weil ich sie so lustig finde, bevor wir weiterspringen. Kieran Culkin saß in der Late-Night-Talkshow und hat darüber geredet, wie es ist, halt mit jemandem zu spielen. Also Jesse Eisenberg war nicht da, der auch der Regisseur des Films ist und auch noch der Autor. Ne? Und die haben das zusammen gespielt und Kieran Culkin war so, also die erste Szene zusammen abgedreht und Kieran Culkin so, ja, die Chemie, das ist ja alles super, das passt perfekt und so. Dann sagt er selber mitten in der Szene oder am Ende der Szene Cut und dann so, yeah, I got some notes for you. Und dann auf einmal war es für Kieran Culkin, what the fuck? I got some notes for you too, motherfucker. Also das ist halt, wenn normalerweise Schauspieler zusammenarbeiten, sie haben halt schon die Vorgaben des Regisseurs und sie finden eine gemeinsame Chemie, sie ergründen die Szene, sie spielen die Szene und im besten Fall sind sie beide super happy damit und respektieren die Arbeit des anderen. Aber hier wird diese normale Dynamik ja aufgebrochen, dadurch, dass einer von beiden auch der Regisseur ist und damit derjenige, der sagt, wo es lang geht. Und sie haben anscheinend trotzdem jeweils das Beste aus sich rausgekitzelt. Weil bei den Globes ist Jesse Eisenberg ja auch als Schauspieler nominiert gewesen. Ich glaube, er hat nicht gewonnen.
Er ist faszinierend gut.
Ja.
Wirklich.
Deswegen finde ich es schon fast schade, dass er bei den Oscars da übergangen wird dann.
Ja. Und ich will jetzt unbedingt diesen Film gucken, von dem alle sagen, das ist der schlechteste, am häufigsten nominierte Oscar-Film aller Zeiten.
Emilia Perez. Also, ich muss den auch sehen, glaube ich.
Also langsam. Ich höre ja wirklich, jeder hasst den, ja, außer Hollywood-Eliten.
Außer Hollywood.
Also jeder hasst den.
Du musst es erstmal schaffen.
Das Land Mexiko hasst ihn.
Ja.
Die Trans-Community hasst ihn.
Genau.
Konservative hassen ihn. Leute, die einfach einen guten Film gucken wollen, hassen ihn. Ja. Musical-Liebhaber hassen ihn. Dieser Film soll einfach so hassenswert sein, dass ich das schön finde, weil dann vereint er Leute mal wieder.
Ja, das ist schon krass, dass er dann nur bei Awards geliebt wird. Also wirklich ja, nur bei Awards. Weder von den Kritikern, also nicht mal die Kritiker mögen
ihn. Hey, ich habe mir ein paar der Songs angehört. Und ich schwör's dir, ich bin ja kaputt gecringed.
Ja.
Und hab gelacht und gleichzeitig gedacht, nein, das ist nicht echt. Hast du den Penis to Vagina Song gehört?
Natürlich.
Oh mein Gott! Es ist ein Film, in dem das passiert.
Ich verstehe es auch wirklich nicht. Also ich verstehe auch nicht, wie ein Film, bei der eine Transperson im Vordergrund steht und auch gespielt wird und sogar für Awards nominiert wird, dass die Trans-Community sich fast geschlossen gegen diesen Film stellt. Weil er das so schlecht darstellen würde und auch viele Klischees bedient, wie das Reinwaschen von vergangenen Missetaten und so, weil es geht hier immer noch um einen Drogenkartellboss.
Es geht um ein Monster,
ja,
verantwortlich für Mord, Totschlag, Vergewaltigung und so weiter und so fort. Aber danach transitioned die Person und deswegen ist ja jetzt alles cool. Ich so, ja, so funktioniert das nicht.
Nee, also das ist hart.
Also,
in Mexiko, weil er ja auch die Mexikaner so falsch darstellt und so ohne, also auch so unauthentisch.
Und die können alle so kein Spanisch.
Lass mich kurz den Punkt, ja, das kommt noch dazu. Also viele können kein Spanisch. Die schon Spanisch muttersprachlich sprechen, sind aber keine Mexikaner. Das heißt, die klingen anders, weil der mexikanische Akzent ist ein anderer als in Südamerika. Und es ist auch so, dass in Mexiko der Film für so viel Aufruhr gesorgt hat beim Publikum. Es gab so viele Leute, die den Kinosaal verlassen haben und ihr Geld zurück wollten, dass angeblich die mexikanische Regierung irgendwas finden musste, wie sie das regeln. Die Regierung musste sich einschalten bei einem Kinofilm. Ich finde das absurd. Also vielleicht habe ich auch irgendwas Falsches auf Social Media gelesen. Don't trust everything you read there. Aber ja. Emilia Perez ist ja, der Skandalfilm. Sind unsere Dings ja noch größer geworden, als wir gedacht haben, unsere Liste. Automatisch. Weißt du, wir sind eigentlich erst beim zweiten Punkt und wir haben schon vier andere noch verhandelt.
Weißt du, dass der Regisseur von
Emilia Perez?
Nein.
Ah, was?
Ich meine, der Regisseur von Conclave, Edward Berger, zumindest einer der Nominierten, ja?
Ja.
Bei Best Picture bei den Golden Globes den Saal verlassen hat, als Emilia Perez gewonnen hat. Der ist einfach aufgestanden und gegangen.
Kann ich schon fast verstehen, ehrlich gesagt. Conclave habe ich aber immer noch nicht gesehen übrigens. Wird ja auch immer schwieriger, weil ich will ihn immer noch im Kino sehen.
Und, ja, ich will ja auch sehen.
Er läuft immer noch im Kino, was cool ist. Aber die Vorstellungszeiten sind natürlich immer unfreundlicher für die Zu-Spät-Kommer. Und ich bin immer noch einer der Zu-Spät-Kommer. Ich wollte ihn wirklich diese Woche noch gucken, damit ich ihn heute besprechen kann. Das ist immer noch nicht passiert.
Ja, bei mir auch. Ich will ihn auch unbedingt sehen. Also ich wette, bei mir wird es dann im Streaming sein. Ist leider so. Ich wollte jetzt noch einen geschmacklosen Witz reißen, aber den spare ich mir.
Okay, dann spare ich dir.
Hat was mit Konklave zu tun.
Wow, ich weiß, ich kenne den Witz, weil den Witz hast du mir wahrscheinlich schon zehnmal erzählt. Ja. Und den sparen wir uns jetzt wirklich. Also, Squid Game. wir haben schon über... Was? Das war jetzt keine Gag-Überleitung.
Ja, war eine gute Überleitung. Sorry.
Okay. Squid Game. Wir haben schon ein bisschen über Staffel 2 geredet, weil wir deinen Eindruck eingesammelt haben. Der war aber ein Ersteindruck nach 3 Folgen, war es bei dir, glaube ich, ne?
Ja.
Hast du weitergesehen?
Nein.
Ich glaube, du hast gesagt, du machst es nicht mehr, ne?
Nee.
Ich hab's aber gemacht.
Und?
Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich Squid Game Staffel 2, obwohl ich dir an vielen Punkten recht gebe, sie macht genau das, was eine zweite Staffel machen, oder ein zweiter Film auch machen würde, macht das Level nur noch mal ein bisschen größer.
Ja.
All diese Probleme hat der Film, er wiederholt sich sehr, die Serie meine ich nicht, der Film, aber sie nennt Squid Game 2 und Squid Game 3 und so weiter. Ich schäme mich aber nicht zu sagen, dass ich es an 2 Abenden durchgebinged habe.
Krass.
Weil es hat mich wirklich zu sehr unterhalten und es ist aber auch so ein Ding, es ist ja einfach so, du wartest ja schon fast drauf, dass endlich die Spiele losgehen, weil das ist das, was die Serie einfach am besten kann. Und ich bin sogar wirklich gespannt auf die dritte Staffel, auch wenn es natürlich mit einem billigen Cliffhanger endet. Also wer nicht wusste, wer die zweite Staffel jetzt anfängt zu gucken oder schon gesehen hat, andersrum, also wer sie jetzt erst angefangen hat oder sich darauf freut, was auch immer, bedenkt bitte, sie hatten schon vorher angekündigt, dass die dritte Staffel dieses Jahr kommt. Das heißt, natürlich fühlt es sich an wie ein Mid-Season-Finale. Natürlich ist es eigentlich eine Staffel geteilt auf zwei Staffeln. Das ist ein bisschen frech und so fühlt es sich dann auch am Ende an. Ich mochte aber trotz der Wiederholung, dass sie es geschafft haben, neue interessante Dynamiken innerhalb der Gruppe zu schaffen, die ja schon konträr sind zu der ersten Staffel und sie trotzdem im Detail wiederholt, ohne zu viel zu verraten. Und ja, aber es funktioniert. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich mochte das, ich kann es empfehlen und ich habe Bock auf die dritte Staffel.
Okay. Ja, also ich finde die Aspekte, wie die Season anfängt, die finde ich halt geiler als das, wo es hingeht.
Die fand ich halt schlechter. Weil die habe ich wirklich gemerkt, okay, die Luft ist da wirklich bei euch raus. Weil so wie es anfängt, ist ja so, wie man es erwarten würde nach der ersten Staffel. Aber das erzählen sie ja nicht besonders spannend oder interessant für mich. Das ist ja wirklich eher so, okay, dann sitzt er halt in seinem Auto und ist manisch und so weiter. Ich will das gar nicht sehen. Ich fand das auch in dem Moment nicht gut gespielt. Die zweite Staffel hat ein großes Problem. Das möchte ich dazu sagen. Die hat ein großes Problem. Der Hauptprotagonist steht, wie er da steht. Und der macht keine Charakterentwicklung durch. Er ist dieselbe gebrochene Figur wie am Ende der ersten Staffel. Und er macht das, was er macht. Er hat eine Art Heldenreise ohne Charakterentwicklung. Er hat eine Reise, er hat eine Mission. Es gibt drumherum viele Nebenschauplätze, die ich tausendmal interessanter finde als alles, was mit ihm passiert. Und das ist das Problem der zweiten Staffel. Das hast du bei der ersten ja nicht. Du hast einen richtigen Protagonisten, der eine richtige Odyssee durchmacht. Und auch eine Wandlung. Hier hast du jemanden, der ist, wie er ist. Der ist in Stein gemeißelt. Und er zieht jetzt seinen Frust durch eine ganze Staffel durch. Und das ist teilweise auch schwer auszuhalten. Und das ist das Problem der zweiten Staffel. Nicht, dass sie Dinge wiederholen. Dadurch, dass sie neue Perspektiven drin haben und neue Ideen, finde ich das sogar cool. Aber das ist das Problem. Gut. Kommen wir zu dem Problem bei dem Film, den du auch gesehen hast und den ich auch geschwänzt habe. Ich habe die Presseaufführung geschwänzt und ich wollte sie eigentlich gucken. Und nachdem du mir davon berichtet hast, bin ich aber froh, dass ich es geschwänzt habe.
Ja, wir sprechen über Wolfman oder auch Man-Bear-Pig.
Und damit schon alles gesagt ist, ist das eins deiner besten Thumbnails in einem YouTube-Video ever, möchte ich mal nur noch mal dazu sagen.
Ich habe
dein Thumb zu Wolfman.
Ich habe selber zu Hause über mein Thumbnail gelacht. Das mache ich sonst nie. Aber dieser Film hat es verdient. Was so schade ist, weil am Anfang des Jahres habe ich eine Top 10 der Filme veröffentlicht, auf die ich mich am meisten freue. Und Wolfman war auf dieser Liste. Warum? Weil Lee Whannell, der hat eigentlich was auf dem Kasten. Der ist ja schon fest integriert in der modernen Horror-Pop-Kultur, hat den ersten Saw geschrieben, sogar mitgespielt, heftig involviert in den Schreibensprozess der Insidious-Filme, die ziemlich cool sind und auch eine eigene Mythologie haben. Und dann hat er The Invisible Man geschrieben und inszeniert. Und The Invisible Man war wirklich ein cooler Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nee, ich gehöre zu denen, die ihn nicht gesehen haben. Aber ich kenne die, was alle darüber sagen. Die erste Hälfte ist fantastisch. Und dann geht es ein bisschen auseinander, die Meinungen.
Die ersten zwei Drittel sind fantastisch.
Zwei Drittel, erste Hälfte.
Das letzte Drittel ist immer noch in Ordnung. Mhm. Aber nicht ansatzweise so geil wie die ersten zwei, weil die ersten zwei Drittel nehmen dieses Konzept Invisible Man und machen sowas Cooles draus. Das ist unfassbar. Und man kann sich nur erdenken und eralbträumen, wie schlimm The Invisible Man geworden wäre, wenn es Teil dieses Dark Universe geworden wäre.
Okay.
Ja? Aber der Film war klasse. Also zumindest die ersten zwei Drittel, die waren wirklich super. Ich geb den Leuten recht, das letzte Drittel nimmt ab. Weil dann gibt es irgendwann so ein Reveal und dann weißt du, ah, okay, so ist die Logik in dem Film und so weiter und so fort. Es nimmt der Nummer ein bisschen etwas, aber es zerstört den Film nicht. Okay, und dann dachte ich mir, aber der ist der richtige Mann, um diesen klassischen Universal-Monstern einen Neuanstrich zu geben. Definitiv, weil The Invisible Man war frisch. Was kommt dann? Wolfman, und ich bin ins Kino gegangen Und in den ersten 5 Minuten dachte ich mir, das kann cool werden. Weil der hatte so ein bisschen das, was ich in einem Wolfman-Film sehen will. Und zwar, du siehst Wälder, coole Naturaufnahmen, das haben die on Location gedreht, spielen mit Nebel und Atmosphäre. Und ich so, okay, jetzt bin ich noch aufs Creature-Design gespannt. Und die zeigen die Kreatur anfangs auch nicht. Und was wir haben, ist eine 0815-Familiengeschichte, die so schlecht geschrieben ist, dass die Familie immer sagen muss, wie sie gerade zueinander steht. So etwas wie, ja, du bist doch der Papa und hast einen viel besseren Bond zu deiner Tochter als ich, die die Mutter bin. Das ist aber doof. Oh nein, aber jetzt bist ja du derjenige, der gebissen wurde. Das heißt, du Papa, der so viel gerne Zeit mit Tochter verbringt und Tochter, die so gerne Zeit mit Papa verbringt, das geht jetzt nicht und sie muss jetzt mit Mama Zeit verbringen, die ja nicht so viel Zeit mit ihr Also genau so ist das Writing, ja. Okay, da dachte ich mir, das sind halt Klischee-Charaktere, aber wie ist der Horror? Wie ist der Horror in diesem Horrorfilm? Scheiße. Also, das Character-Design ist Man-Bear-Pig und es ist einfach Al Gore im Man-Bear-Pig-Kostüm. Ja, es sieht aus wie
Das kann man ruhig verraten dann, ne?
Es sieht aus wie ein rasiertes Schwein. Es sieht aus wie ein rasiertes Schwein. Also das ist wirklich eine Entscheidung, dieses Werwolf-Design zu nehmen. Es ist furchtbar. Und es ist auch für mich der erste Werwolf-Film, in dem der Wolf weniger Haare hat als der Mann davor, was ich auch nicht verstehe.
Ich wusste nicht, dass er rasiert ist. Also ich konnte.
Das sieht so aus. Er sieht aus wie ein rasiertes Schwein.
Ich habe einen Vergleich gehört. Ich meine, das ist jetzt alles. Ich zähle das nicht als Spoiler, das zähle ich als Warnung und es ist ja immer noch kryptisch.
Ja.
Ich habe gehört, er sähe aus wie Hellboy.
Nee, das ist eine Beleidigung für Hellboy. Er sieht wirklich aus wie so ein rasiertes Schwein. Ich probiere auch die ganze Zeit an irgendeinen Film zu denken, wo es anthropomorphe Schweinemenschen gab, die ein bisschen böse waren. Und ich habe ein Bild im Kopf, aber ich kann keinen Film zuordnen. Aber genau so sah das aus. und sie machen damit halt, es gibt eine interessante Idee in dem Film. Eine. Genau okay. Eine, die revolutionär ist. Und die haben sie schon in den Trailer gepackt. Das heißt, es ist nicht mal ein Spoiler. Und zwar, du siehst mal, während dieser Metamorphose, die halt der Gebissene durchgeht, verschwindet der mal etwas, was so ähnlich aussieht wie die Astralwelt bei Soul Reaver, weil so nimmt der mental alles wahr. Das heißt, wenn Leute mit ihm reden, hört er die so, wie wenn bei den Peanuts die Eltern reden, so quack, 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 quack. Und das ist ganz cool gemacht, aber es ist halt ein Gimmick. Und es ist ein Gimmick, das irgendwann sehr schnell sehr langweilig wird. Und für alle, die darauf hoffen, dass der Film eine richtig geile Transformationssequenz hat. Ich meine, das braucht man in einem Werwolffilm, sorry. Jeder Werwolffilm braucht eine geile Transformation. Nichts wird je rankommen an die brillanteste in American Werewolf in London. Ist ja bis heute einfach nur Kinogold. Diese Szene ist so, guckt die euch auf YouTube an, selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Der Film ist übrigens immer noch toll, ganz toll sogar. Aber, und knackig. 90 Minuten und der vergeht wie im Flug, hat coole Mythologie, coole Gags und alles. Und hier, der ganze Film, der entwickelt sich halt ein bisschen weiter. Und es besteht halt aus, Papa, du siehst krank aus. Ich bin scheiße. Und das ist so der Film. Und dann muss man zweimal wegrennen oder so und dann war's das. Also es ist wirklich, der zieht sich wie Kaugummi, dabei ist der schon kurz. Ich weiß, ich bin aus dem Kino gekommen und dachte mir, boah, das war doch jetzt so ein 2,5-Stunden-Schinken, oder? Ich gucke auf die Uhr, ich so, ne, das waren 1:40. Wie ist denn das möglich? Aber der hat ja gar nichts erzählt.
Ich habe heute auch einen Film geguckt, bei dem das auch zutrifft. Oh, das ist sogar der nächste in der Liste. Darf ich das als Überleitung hernehmen?
Ja, direkt. Oder hast du noch was für deinen Rant? Also ich frag dich einfach an dieser Stelle, hast du einen Lieblings-Werwolf-Film?
Lieblings-Werwolf-Film? Wenn ich wählen muss, dann Underworld 1.
Der ist auch ein guter.
Weil ich mag die Mythologie. Ich mag diesen ewigen Kampf zwischen Werwölfen und Vampiren und wie der Film das interpretiert. Und das, wie heißt der nochmal? Michael Sheen? Lucian spielt.
Ja, der ist super.
Den Anführer der Werwölfe. Und das macht er ja so gut, dass er es im dritten Film und damit das Prequel, der einzig andere gute Underworld-Film, dass sie es da wiederholen. Und ich bin großer Verfechter von ersten Underworld, auch wenn der offensichtlich in Matrix nach wen entstanden
ist.
Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich finde den aus rein Filmemacher-Sicht finde ich ihn super interessant, weil der so low-budget ist und der sieht nicht aus wie low-budget, der sieht aus wie 100 Millionen Dollar.
Yep.
Und das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Und Bill Nighy da drin als Victor ist genial. Und der bringt auch so schön diesen Konflikt zwischen Werwölfen und Vampiren. Die zwei bringen das so auf den Punkt. Dann ist mir auch egal, wie gewollt cool Kate Beckinsale dargestellt wird, die dann tatsächlich einfach cool ist.
Ja.
Was soll man sagen?
Es ist Kate Beckinsale. Ich gucke mir alles mit dir an.
Es ist immer noch Kate Beckinsale.
Es ist, also, Kate Beckinsale ist wirklich...
Sie hat ja da Leon Wiseman, den Regisseur, kennengelernt. Und die sind ja da... Ja, die sind ja da zusammengekommen und haben geheiratet, ne?
Ja, ja, ich weiß.
Das wird doch ein bisschen spicy, der Konflikt für den Film. Also ich finde diese Meta-Ebene irgendwie ganz witzig, weil Lucien, der eigentliche Antagonist, zumindest für große Teile des Films der Antagonist, mit dem sie selber im Konflikt steht, ist ihr Ex-Freund, mit dem sie ein Kind hatte.
Ja, ja.
Das ist eine ganz interessante Dynamik, finde ich eigentlich. Und trotzdem haben alle super miteinander zusammengearbeitet. Und, nee, ich finde das, einen tollen Film.
Ja, ich habe jetzt einfach nur 3-4 Filme raus, ganz schnell.
Okay.
Um zu sagen, guckt euch diese Werwolf-Filme an, anstatt anstatt Wolfman.
Ja.
Okay, American Werewolf in London ist das Nonplusultra, ist der beste Werwolf-Film aller Zeiten. Guckt ihn. Bad Moon gucken viel zu wenig Leute. Das ist ein ganz cooler Film, der ist im Grunde genommen Terminator 2 mit Werwölfen. Das bedeutet, es gibt einen Werwolf, der eine Familie jagt und der Haushund ist der T-800, der die beschützen muss.
Der ganz Haushund?
Cool. Ja, also der Schäferhund der Familie, der kämpft dann immer gegen den Werwolf und wehrt den ab. Der ist nicht schlecht, der ist kitschig, aber der macht Spaß.
Aha.
Dann The Howling, nicht mehr ganz so gut gealtert, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Aber wenn er an den richtigen Momenten hat, er immer noch seinen Charme.
Aha.
Wolf mit Jack Nicholson.
Okay.
Den finde ich bis heute sehr toll. Also ich finde den richtig, richtig toll. Und ansonsten sage ich zuletzt, weil ich ihn zu wenig gesehen habe, von Neil Marshall. Ist es Neil Marshall? Ich glaube schon,
Neil Marshall. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst.
Dark Soldiers.
Ach so, warte mal, war der wirklich von ihm?
Den google ich mal eben.
Ja, schau mal schnell.
Warte.
Neil Marshall, der auch mit The Descent?
Ja, Dog Soldiers ist von Neil Marshall von 2002. Guckt den euch an, der ist richtig super.
Ist der Horror dann?
Der ist Horror-Comedy.
Und dann hat er danach The Descent gemacht, ne?
Ja.
Und Descent finde ich super.
Ja, aber du würdest auch Dark Soldiers feiern, weil der hat genug von diesem, der hat gerade diesen britischen Humor, den du sehr gerne magst. Hat ein bisschen Predator drin, weil es ist eine Spezialeinheit in den Wäldern, eigentlich auf einer Testmission. Und dann sind da Werwölfe. Aber der ist cool. Also Dark Soldiers ist auch wirklich so ein Kultfilm geworden.
Den kennt man auf jeden Fall. Ich habe ihn nicht gesehen, aber den kennt man, ja.
Sollte man also das ist so meine Collection an den besten Werwolf-Filmen aller Zeiten. Und natürlich das ganze Original, der originale Wolfman in Schwarz-Weiß, der ist echt wundervoll. Bis heute finde ich den echt wundervoll. Aber das hier ist Dünnschiss. Dünnschiss. Großen Bogen drum machen. Leider ist es weder ein guter Werwolf-Film, noch ein guter Horrorfilm, noch die Thematik, die es irgendwann reingeht, macht Spaß. Und sehr gute Schauspieler, sehr schlechtes Skript. Das ist alles, was ich dazu sagen muss. Also die Schauspieler, wenn du sie nicht aus anderen Sachen kennen würdest, wo sie besser sind, und es sind sie in anderen Sachen, da würdest du denken, oje, oje. Ja, so viel dazu. Das ist ein Übergang, weil du warst beim Fantasy Filmfest bei den White Knights. Hier starten sie erst jetzt die Tage in Berlin. Und du hast 3 Filme gesehen.
4 sogar eigentlich. Also 3 Filme und eine Serie.
Ich habe einen davon mittlerweile auch gesehen. Und für einen anderen habe ich mich schon angemeldet. Aber das heißt, wir sprechen
über... Ich ahne welcher.
Ja. Das ist Nicolas Cage, okay.
Ja, gibt keine
deswegen Ahnung. Sprich zuerst über Presence.
Presence, das war eigentlich der Film, der sich deutlich länger anfühlt, als er ist. Ich dachte, der ist irgendwie 2 Stunden so. Und dann habe ich später habe ich irgendwo gesehen, dass der wohl 85 Minuten nur geht. Und ich wollte schon ursprünglich meine Kritik reinschreiben, anhand der Geschichte, der wissen müssen, dass er viel kürzer sein muss. Also das ist auch eigentlich ein Kurzfilm, aber immer noch, finde ich, ein Kurzfilm, gezogen auf 85 Minuten. Eine wirre Idee von David Cup, der auch Jurassic Park geschrieben hat, der Indiana Jones 4 geschrieben hat für Spielberg, aber es liegt daran, weil die ja so Kollaborateure sind. Der macht auch demnächst wieder einen Film mit Steven Soderbergh, mit dem er diesen Film gemacht hat. Und Soderbergh ist ja jemand, ein paar seiner Filme liebe ich über alles, sowas wie Ocean's 11, aber auch ein paar weniger mainstreamige Filme finde ich super interessant, wie The Girlfriend Experience oder Haywire. Sachen, die man auch denkt, man auf den ersten Blick denkt, das passt ja nicht zu Soderbergh, was er sonst so macht. Im Endeffekt aber irgendwie dann doch schon. Und das ist ja eine ganz besondere Art von Filmer. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Drehbücher schreibt, das kann ich mich gerade nicht erinnern. Aber Soderbergh macht ja in der Regel Regie, Kamera und Schnitt. Und was das angeht, ist er eine Art Perfektionist. Ich würde trotzdem behaupten, er hat noch nie bei einem Film so wenig Arbeit gehabt wie bei Presence. Also es fühlt sich auch an wie eine Fingerübung von Schauspielstudenten. Also da nehme ich auch David Cobb dann als den Drehbuchautor sogar noch mit rein. Die Grundidee ist, und das sagt dir der Trailer aber nicht, der Trailer ist auch viel mehr wie Horror inszeniert oder Grusel, das ist der Film aber auch nicht wirklich. Er ist mehr so wie ein ganz seichter Shyamalan-Mystery-Mini-Grusel-Film. So wie die letzten paar Sachen von Shyamalan. Und zwar ist die Grundprämisse, den kompletten Film nur aus der Ego-Perspektive, aus der Ich-Perspektive eines Geistes. Der auch nur in einem Haus sich auffällt. Und so ist der Film dann auch gemacht. Die Kamera, beziehungsweise Soderbergh mit seiner kleinen Kamera, rennt die ganze Zeit oder läuft und schleicht durch ein Haus und beobachtet eine Familie bei ihrem Alltag. Und man merkt, der Geist weiß selber nicht, wer er eigentlich ist oder war oder was sein Zweck ist. Aber er beobachtet das jetzt erstmal und es wird sich schon noch herauskristallisieren. Und es läuft alles auf eine große Conclusio hinaus, die dann mit ganz vielen Hinweisen vorweggenommen wird, wenn man drauf achtet. Ganz viele Check-offs, wie man so schön sagt. Also David Cobb macht da wirklich immer dieses, er hakt die Liste ab. Da ist noch ein Nebensatz, da ist ein Gegenstand, der kurz erwähnt wird. Überall wird was hingelegt, eine Waffe hingelegt auf die Theaterbühne, Check-offs Gun, und die wird später benutzt, weil sonst ist ja der Zuschauer enttäuscht. Mhm. So ist der ganze Film. Und der hat auch eine nette Auflösung, auf die man früher kommen kann. Und so war es auch bei mir. Aber bei mir war es wirklich nur 30 Sekunden vorher, dass ich gemerkt habe, was es eigentlich erzählt. Und trotzdem ist das nicht befriedigend genug. Das ist ein interessantes Experiment, das man gucken kann. Es gibt jetzt überall die Meldung, Presence sei gefloppt. Das könnt ihr gepflegt ignorieren, weil der Film hat nicht mal 1 Million oder so gekostet. Der hat an den ersten 3 Tagen sein Budget verdreifacht. Der ist eigentlich gar nicht gefloppt. Trotzdem ist es nicht mehr als ein nettes Experiment für mich. Und es passt auch so schön zu dem Fantasy-Filmfest trotzdem, weil den dann mit einem Publikum zu schauen, macht ein bisschen mehr Spaß einfach. Es ist schöner, das so zu gucken. Ich bin immer gerne auf dem Fantasy-Filmfest. Also ich muss auch einen kleinen Shoutout machen übrigens an Dominik vom Fantasy-Filmfest. Der denkt bei jeder Fantasy-Filmfest-Aktion, neben dem großen Festival, auch die kleinen White Nights und so, denkt er immer daran, mich anzuschreiben, zu fragen, ob ich hin will, und gibt mir den Presseausweis. Und dann schaue ich mir auch alles an. Kleiner Shoutout an Dominik.
Ja, vielen Dank auch. Er hat mir auch geschrieben.
Ja, sehr zuverlässig. Und es freut mich, dass ich schon seit Jahren dann auch so gut es geht auf jedem Fantasy-Filmfest bin. Und ich sage immer, und ich meine das so, ich sehe da die besten und die schlechtesten Filme des Jahres. Fast jedes Jahr. Und selbst bei den Schlechteren, das macht einfach viel mehr Spaß, ihn mit diesen Leuten, die da auch aufs Fantasy-Filmfest gehen, zu gucken. Und so war es auch bei Presence. Der ist jetzt der vielleicht schlechteste, den ich dieses Jahr bis jetzt gesehen habe, aber ich habe ihm 2,5 von 5 Sternen auf Letterboxd gegeben. Das ist jetzt nicht die Welt. Das kann man trotzdem gucken. Weil das Familiendrama ist halt wirklich, es ist nicht so super gespielt, es ist nicht spannend. Und wenn du die Kamera führst, und es ist immer so One-Shots, ne? Jede Szene ist ein One-Shot. Ich-Perspektive, Geist geht los, Ich-Perspektive guckt sich alles an, Ich-Perspektive geht am Ende wieder in den Schrank und macht die Augen zu. So ähnlich ist jede Szene in dem ganzen Film. Das heißt, der besteht in Wirklichkeit aus 10 One-Shots. Die sehen auch noch aus wie im iPhone gemacht, weil es sehr weitwinklig ist. Und dann läuft halt Soderbergh wirklich, stellt sich neben einen Dialog, so teilnahmslos wie der Geist nun mal ist, und guckt nach links und guckt nach rechts und guckt immer, wer gerade redet, und hört den Leuten zu. Und es ist wie ein Theaterstück so ein bisschen, aber es ist wirklich, weißt du, wir haben halt auch aus Gründen Schnitt und so weiter erfunden. Ich liebe One-Shots, aber wir haben Schnitt erfunden, um Tempo reinzukriegen, um Drama zu kreieren, um Bildsprache zu machen. All das fehlt dem Film. Und so ist er nur ein nettes Experiment. Und es zieht sich wie Hechtsuppe, wollte ich gerade sagen, weil ich das so gerne sage. Durch das, was du gesagt hast, zieht sich wie Kaugummi. Ja. Und so ist halt der Film. Und ja, ist es nett. Man kann es gucken. Present.
Ja, dann,
das war Nummer eins.
Dann kommen wir zu dem Film, den wir beide geschaut haben. Ja. Den habe ich nämlich gestern geguckt in der Presseverführung.
Und nicht so viel verraten.
Ja, Companion. Ich habe den Trailer nicht gesehen, ich habe das Poster nur das Poster gesehen. Und es hieß von den Machern von Barbarian, aber hat sich rausgestellt, es ist halt nicht der Regisseur von Barbarian, sondern die Produzenten von Barbarian.
Weißt du, warum der Macher von Barbarian nicht diesen Film macht?
Nein.
Das, was der gerade macht, habe ich dir, glaube ich, erzählt.
Habe ich vergessen.
Der macht einen Reboot von Resident Evil.
Oh, okay, ja, aber ohne Witz haben ja auch sehr viele gesagt, dass er der richtige Mann dafür ist nach Barbarian. So. Mhm. Sehr gespannt. Companion, ich bin reingegangen. Ich weiß nicht mal, was der Trailer verrät, deswegen bin ich jetzt mega vage.
Es gibt einen Teaser, der gar nichts verrät. Der zeigt nur, dass es eigentlich auch die Prämisse, es gibt ein Paar und anscheinend wollen sie sich gegenseitig umbringen. Irgendwann. Das ist ja die Prämisse. Das wird direkt in der ersten Szene gesagt. Der glücklichste Tag war der, an dem ich ihn getroffen habe. Und die zwei glücklichsten Tage in meinem Leben waren der, an dem ich ihn getroffen habe und der, an dem ich ihn getötet habe. Das ist die Prämisse. Und das ist der Teaser. Und das war's. Und der Trailer verrät den großen Twist, den es aber schon nach 15 Minuten gibt. Und wenn man beim Poster genau hinschaut, deswegen sage ich euch, schaut das Poster nicht zu genau an, dann kommt man auf diesen Twist auch schon. Ich mag aber, wie der Film selber das vorbereitet. Also man kommt in der Regel vorher schon drauf. Es sei denn, man achtet auf gar nichts. Weißt du, was ich meine? Bist du davor, bevor der Twist gefallen ist, draufgekommen, dass dieser Twist passiert? Weil mein Sitznachbar, der ist sofort draufgekommen. Ich sag nur Wettervorhersage.
Ja, ich bin direkt draufgekommen.
Ja, okay.
Also direkt.
Wann direkt? Was ist denn direkt?
Noch vor der Wettervorhersage.
Also, okay, beim Zusammentreffen der Freunde quasi.
Ja, da ist ein Satz gefallen, aber wenn ich dir jetzt sage, dann weiß es jeder.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß sogar, welchen Satz du meinst. Ich weiß, was du
sagen und du schneidest es raus?
Nee.
Okay.
Ich weiß, welchen Satz du meinst.
Ja, ja.
Ich wusste es ja schon durch den Trailer.
Ach so.
Und ich habe gesehen, dieser Satz ist schon sehr eindeutig.
Ja, also sie gehen damit sehr offensichtlich um. Okay, ich fand die erste Hälfte des Films super.
Mhm.
Weil gerade hier, wie heißt sie, Sophie Thatcher, die hat mittlerweile ordentlich was auf dem Kasten und sie, ich glaube, sie möchte ein bisschen in die Fußstapfen treten von Anya Taylor-Joy.
Ja, also wirkt das in dem Film, ne?
Was ich damit meine, ist, sie nimmt sich Prestigeprojekte, Projekte, die sie fordern, kleinere Filme. Dabei ist sie ja in The Book of Boba Fett ein Power Ranger gewesen und war da richtig schlecht drin. Aber sie hat allen gezeigt, das liegt an der scheiß Serie und nicht an ihr. Mhm. Und ich mag sie sehr gerne. Ich mochte sie auch krass in Heretic.
Mhm.
Habe
ich noch nicht gesehen, ja.
Den finde ich ja ziemlich gut. Und dieser Film hat halt so den perfekten Mix aus einer eigenen Welt, ein bisschen Creep, einer eigenen Mythologie, ein bisschen Splatter und Comedy. Und das macht er richtig gut. Ich finde, jeder weiß nach spätestens ein Drittel, was die Grundthematik des Films ist. Und ich rede jetzt nicht über den Twist, sondern ich meine die Themen, die hier sozialen Themen, die der Film anspricht. Ja, das checkst du nach einem Drittel.
Mhm.
Aber ich finde, im letzten Drittel übernimmt die Message den Film und hijackt ihn schon. Und da nervt es mich.
Finde ich nicht so schlimm, aber ich weiß, was du meinst.
Weil Charakter muss schon eigentlich fast in die Welt schreien, ich bin Insel. Und da ging es mir schon fast auf den Keks. Und da denke ich mir, warum macht er das jetzt auch gerade so, damit der Plot so ausgehen kann, wie er ausgeht. Und ich finde, da gab es dann auch innere, logische Inkonsistitäten. Nein, das sagt man gar nicht so.
Inkonsistenzen
gab es in der inneren Logik. Kann ich jetzt nicht zu sehr drüber sprechen.
Ich sag dir eine sofort. Wenn man die Polizei ruft, müsste sie auch kommen. Und nicht einen Tag später.
Ja. Yeah.
So ganz einfach. Was ganz Simples. Ich gebe dir recht mit allem, was du sagst. Es fühlt sich auch so an. Aber, und das finde ich so toll an dem Film, vielleicht auch, weil es ein guter Crowdpleaser ist. Du hast in der Pressevorführung gesehen, ich habe ihn halt im Fantasy Filmfest gesehen. Der hatte diese Reversals drin. Darüber habe ich in meinem Daredevil-Video gesprochen. Ich weiß gar nicht, hast du das gesehen?
Mhm.
Reversals sind in der Dramaturgie, dass immer, wenn der Held eine Lösung hat, sie ein neues Problem beschert und dann muss er wieder eine neue Lösung finden. Mhm. Und dadurch bleibt Action spannend. Mhm. Also ein Beispiel, das hat Shane Black mal so schön gesagt, man fällt aus dem Flugzeug, hat aber zum Glück doch einen Fallschirm dabei. Man zieht an der Reißleine, oh mein Gott, der Fallschirm ist kaputt, was mache ich jetzt? Ah, da ist ein Heuhaufen, ich lande auf dem Heuhaufen, der wird mir jetzt das Leben retten. Und dann guckt er aber eine Gabel raus. So, ja. Dann, okay, jetzt muss ich versuchen, nicht auf die Gabel zu fallen, aber auf den Heuhaufen. Und am Endeffekt klatscht man immer noch auf den Heuhaufen. So funktionieren Reversals, um die Szene spannend zu halten, damit wir immer dranbleiben. Und ich finde, das macht Companion sehr gut.
Ja.
Die haben immer wieder diese Rückschläge und die sind lustig. Und jetzt geht mein Staubsaugroboter los und das ist nicht ganz so lustig. Ich mache jetzt aus. Warte. Siehst du, deswegen plane ich normalerweise um da drum herum. Um den Staubsaugroboter-Termin. So, also, und das finde ich super unterhaltsam an dem Film. Und das hat man gemerkt. Also, es gab viel zu lachen. Das war ein richtiger Crowdpleaser. Und Stand jetzt ist er bei meinen besseren Filmen des Jahres dabei. Bei 3,5 Sternen habe ich gegeben auf Letterboxd von 5. Weißt du, was würdest du geben?
Ich finde den in Ordnung. Ich würde dem so 2,5 bis 3 geben. 3 eher. 3
also 2,5 ist, da bin ich bei Presence, das ist so, okay, kann man gucken, muss aber nicht. Also nicht mal muss, sondern.
Also der ist immer noch gut. Ja. Ich finde, er hätte nur besser enden sollen. Aber sonst, der ist klasse. Und gerade sie ist echt super in der Rolle. Ja. Sie ist richtig stark.
Ich fand generell den Cast sympathisch und auch wieder hier die Ideen, die sie mit dem Cast haben. Und man ist auch nie gelangweilt, weil es gibt immer etwas, wo man ein bisschen mitraten kann. So. Und es ist auch sehr konsequent zu Ende gedacht, weil an für sich ist die Prämisse, über die wir die ganze Zeit herumtanzen, ausgelutscht as fuck.
Ja, voll.
Das hat man schon 1000 Mal gehört und gesehen.
Ja. Ja.
Und der Film weiß das aber und denkt das logisch weiter. Und das finde ich schon sehr cool.
Ja, ja.
Also da waren wirklich Ideen dabei, stimmt. Und dann gibt's eine App und sowas. Und das finde ich super.
Ja.
Toll. Toll. Also Companion würde ich tatsächlich empfehlen, wenn ihr einen spaßigen Slasher sehen wollt.
Ja. Dann The Surfer mit Nicolas Cage. Komm schon.
Ich weiß noch, ich habe eine sehr kryptische Review auf Letterboxd gemacht. Weil auch da gibt es keinen Trailer zu dem Film bisher, zu Zeitpunkt der Aufnahme. Es gibt nur einen Ausschnitt einer Szene. Und ich habe den Bösewicht gar nicht wiedererkannt. Hast du das gesehen?
Nein.
Hast du diese Szene gesehen?
Ich habe gar nichts davor gesehen.
Ich sag dir, wer der Bösewicht ist, und ich habe ihn nicht wiedererkannt, weil er so eine Transformation gemacht hat, dass er sehr schmal geworden ist, aber auch einfach vielleicht älter. So alt ist er ja eigentlich gar nicht. Kennst du noch Nip/Tuck, die Serie?
Ja.
Ja, weißt du, der eine Typ, der quasi, wie soll ich sagen, der Schönheitschirurg, der sich durch die halbe Frauenwelt schläft da drin?
Ja, Julian McMahon, der auch Dr. Doom war in Fantastic Four.
Der ist ja Australier.
Und Cole bei Charmed.
Weiß ich nicht mehr. Aber er spielt in Australien und er ist auch Australier und lässt das da halt komplett raus. Und er ist der Antagonist in dem Film. Okay. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Er kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich hätte mir den Finger nicht drauf zeigen können. Und ich habe mich gewundert, dass alle um mich herum wussten, wer das ist. Und dann dachte ich, das muss doch irgendwie bekannt sein. Und habe danach erst nachgeschaut. Und den Gegenpart, den Protagonisten, spielt ja Nicolas Cage. Und meine Umschreibung, um den Film zu beschreiben, wie er sich anfühlt, war, dass ich von einem Bekannten eine Geschichte nacherzählt habe. Und zwar wohnt er in Berlin. Mhm. Und in seiner Berliner Straße gibt es eine ältere Dame, die jeden Tag, ich glaube so gegen 15 Uhr, sich da hinstellt an den immer selben Baum und den für 2 Stunden anschreit. Und sie redet mit dem Baum, da wurde auch schon Polizei geholt, alles Mögliche und belästigt halt alle damit. Gleichzeitig ist es halt natürlich, mich würde schon interessieren, wie man so eine Psychose auch filmisch darstellen könnte. Und das ist der Film dazu. Das ist Nicolas Cage, der die alte Dame spielt, nur ist sie halt Nicolas Cage. Und mehr will ich dazu gar nicht eigentlich verraten,
das
aber
ist du alles, hast mich
panisch angerufen.
Das ist alles, was ich hören musste. Das klingt
großartig. Nee. Du hast mich angerufen und wolltest mehr erfahren. Und ich habe dir dann einen Pitch gegeben, der dich überzeugt hat, dass du ihn gucken musst.
Ja.
Und zwar, du hast mir von einem anderen Nicolas Cage Film erzählt. Welcher war es,
der dich? Willy's Wonderland.
Willy's Wonderland. Und zwar, weil da was nochmal passiert?
Willy's Wonderland ist die bessere Version von Five Nights at Freddy's.
Ja.
Also da ist Nicolas Cage, der spielt jemand, der den ganzen Film über kein Wort sagt, was so krass ist, weil Nicolas Cage, der nicht redet, und weil Leute helfen ihm, sein Auto zu fixen. Er hat aber kein Bargeld und die nehmen Karte nicht an, also muss er sich das quasi abarbeiten. Mhm. Und das macht er dann wie in so einem Chuck E. Cheese, wie in diesem Funland da. Und er hat da seine Routine. Er putzt die Toiletten, er spielt Pinball und er trinkt einen Energy Drink. Und das zieht er die ganze Zeit durch. Auf einmal steht da so ein animatronischer Storch neben ihm, der nachts lebendig ist. Das ist ja wie bei Five Nights at Freddy's. Aber Nicolas Cage, wie reagiert er darauf? Er kämpft auf einmal gegen ihn, Mortal Kombat Style. Und ja, so geht's dann halt weiter. Und der, aber er unterbricht die Routine nie. Das erinnert einen ein bisschen an diesen Edgar Wright-Film At World's End, wo sie trotzdem mal weitersaufen, egal wie verrückt es wird. Und ist da, er putzt halt Toiletten weiter alle 2 Sekunden und trinkt seinen Energy Drink und spielt Pinball. Und wenn das
verrückt... Das ist ungefähr das meets Mandy.
Oh yeah.
So ungefähr. Und ich glaube, weil du mir das mit Mortal Kombat Style, mit dem Kämpfen gesagt hast, bin ich auf die Idee gekommen, dir zu sagen, okay, pass auf, mehr Surfer verrate ich nicht als das. Okay. An irgendeiner Stelle läuft da, also da wurde auch, zumindest ich konnte das Lachen nicht aufhören, er läuft da mit einer toten Ratte in der Hosentasche rum und dir hängt der Schwanz noch so raus. Und da hängt der Schwanz der toten Ratte noch so aus der Hosentasche raus. Und er nimmt es irgendwann, rennt auf jemanden zu und stopft es ihnen in den Mund. Und das ist der Film. Auch hier wieder, es gibt viel zu lachen, es ist aber auch gleichzeitig sehr tragisch. Er ist definitiv 20 Minuten zu lang. Aber ja, ich habe sehr viel kryptisch um The Surfer herumgeredet, aber so ist der Film auch. Er ist halt sehr kryptisch und am Ende haben alle über das Ende diskutiert. Alle haben darüber diskutiert, ob das jetzt so ist, wie man es gesehen hat, oder ob das eine Interpretation ist von dem, was der Film eigentlich sagt. Weil es deutet sich, finde ich, sehr deutlich an Plot-Twist an, der dann überhaupt nicht ausgespielt wird. Und die Frage ist dann, ist nicht dieser Plot-Twist vielleicht doch wirklich passiert?
Mhm.
Wir reden darüber, wenn du ihn gesehen hast.
Okay.
Ich finde, der ist cool gefilmt. Und wenn man Nicolas Cage-Fan ist, kann man den gucken. Aber er ist auch wirklich, also man möchte manchmal die Leinwand anschreien, fahr einfach nach Hause. Und dann passiert es aber nicht.
Ich liebe Nicolas Cage, also ich bin heiß drauf. Cassandra ist dein nächster, oder heißt es Cassandra?
Cassandra heißt es, weil es eine deutsche Serie ist.
Okay.
Das heißt Cassandra und dazu kann ich auch gleich eine beschämende Anekdote erzählen. Aber zuerst zu den Rahmenbedingungen. Der läuft auch nicht überall auf dem Fantasy-Filmfest in Deutschland, weil das läuft ja auch noch in Frankfurt, in Stuttgart und in Berlin, glaube ich. Und Hamburg? Hamburg wahrscheinlich auch. Und Cassandra hat nicht in allen dieser Städte eine Premiere. Das ist eine Netflix-Serie, die läuft ab 6. Februar auf Netflix und sie ist in Deutschland produziert worden. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, sie ist sehr gut produziert. Sie sieht gut aus, sie hat einen guten Cast. Sie hat eine eigentlich total ausgelutschte Prämisse, die durch das hübsche Set-Design und Character-Design voll aufgewogen wird. Die Prämisse ist, dein Smart Home wendet sich gegen dich. Was im Prinzip seit 1968 und 2001 eine durcherzählte Geschichte ist.
Mhm.
Und so ist es auch hier. Hat aber so einen geil retrofuturistischen Anstrich, weil Cassandra ist ein roter, durchs Haus fahrender Roboter, während das Haus selbst auch über einen Monitor hat, Röhrenmonitore. Weil so wie es da steht, wurde es in den 70ern gebaut. In Deutschland. In den 70ern. Und Cassandra, die KI, die gespielt wird von, ich weiß nicht mehr den Namen der Darstellerin, aber die kennt man zum Beispiel aus dem Film Schoßgebete, der Romanverfilmung von des Charlotte Roach Romans. Die Cassandra spielt, spielt das fantastisch. Und die hat auch so richtig diesen creepy Look. Sie lächelt die ganze Zeit und du denkst, okay, die Augen wollen dich umbringen. Also das alte Captain-Phänomen aus How I Met Your Mother. Der Mund lächelt dich an, die Augen wollen dich umbringen.
Yeah.
Das hat sie die ganze Zeit. Und die Darstellerin, also sie waren alle da, der gesamte Cast war da. Ich dachte erst nur ein paar der Darsteller. Nee, es war der gesamte Cast da, so fast alle. Und sie hat auch erzählt auf der Bühne bei der Premiere, dass sie sich hat inspirieren lassen von den Retro-Videos, die man auf Instagram so findet. Alte deutsche Werbespots und das Frauenbild, dass man für den Mann noch kochen soll und so weiter und so fort. Und so, diesen Anstrich hat auch die komplette Serie. Die hat diesen Retro-Futurismus, den man vielleicht aus Fallout kennt, mit den Röhrenmonitoren und so weiter, Bunkeratmosphäre und durch das entlegene Haus. Gleichzeitig dieses alte deutsche Frauenbild aus den 70ern und 80ern. Und das ist eine witzige, unterhaltsame Mischung. Es ist eine Mystery-Serie, die aber sehr viele Mysterien schnell auflöst. Und aber immer noch genug da sind für mich als jemand, der nur zwei Folgen hintereinander jetzt gesehen hat. Ich will die anderen vier auch schauen. Also ich bin hooked. Jetzt muss ich aber dazu sagen, super geil fand ich es jetzt aber auch nicht. Es ist halt toll produziert. Es ist aber nichts, was ich nicht gefühlt schon mal gesehen habe genug. Es ist die Mischung ist ein bisschen einzigartig durch das Frauenbild. Aber an für sich habe ich alles davon schon gesehen. Und ich weiß noch, und jetzt kommt der lustige Part. Es war, wie gesagt, Premiere, Red Carpet, eine Cassandra haben sie hingestellt, mit der man Fotos gemacht hat und so weiter. War alles cool. Ich sitze da mit Jules von der GameStar, mit Michi von der GameStar. Die hatten einen Workshop an dem Tag und ich habe sie ja mitgenommen auf die Premiere. Wir sitzen zu dritt da in unserer zugewiesenen Reihe mit den zugewiesenen Karten und gucken uns das alles an und sind noch ein bisschen hockt. Jules fängt an mit seiner Manöverkritik, sowas wie, er hat zwar mit am meisten kommentiert und gelacht während der Serie, auch immer wenn Dialoge so, weißt du, diese Theaterdeutsch-Dialoge, die da wirklich alles erklären, kein nonverbales Storytelling. Und so ist halt die Serie leider auch. Sie ist sehr eindeutig geschrieben. Und hier und da gibt es Momente, wo man ein bisschen kichert, wo man so ein bisschen wiederholt, was gesagt wurde. So wie man es auf der Couch zu Hause auch machen würde. Du kennst das, ne? Auch gerade du, wenn du und Sebastian im Kino sind, passiert das sogar bei Presseverführungen. Ich kenne das ja, wenn ich neben euch sitze. Wenn ihr was Scheiße findet, dann redet ihr richtig viel drüber. Ich sag nur Solo Star Wars Story. Da saß ich neben euch. Ich behaupte bis heute, das hat den Film aktiv schlechter gemacht. Für mich,
er war dass ich still. Neben euch saß. Er war still, ich nicht.
Nee, er hat auch schon viel gekichert. Also ja, du hast viel auch. Geredet, er hat viel gekichert. Und ich behaupte bis heute, das hat für mich den Film aktiv schlechter gemacht, dass ich neben euch saß. Aber so ist das halt. Ne? Okay, so, man ist ja mit Freunden da und guckt das. Ne? Und wir reden dann. Die Credits laufen, die ersten Leute gehen nach vorne auf die Bühne, um irgendwie Cast und so weiter zu gratulieren. Und wir reden. Und Jules auch so, ja, und die Dialoge. Und ich so, boah, das ist okay. Macht Spaß, ich guck das weiter. Es ist aber für mich so eine Second-Screen-Serie. Ich sehe das jetzt schon, wie ich das auf dem Fernseher drauf hab und auf meinem Tablet Magical Gathering spiele. Ich weiß es jetzt schon. Das ist die Art von Serie für mich. Das ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut, dass meine volle Konzentration erfordert, zumal mich sonst die Dialoge und so wahnsinnig machen würden. Aber da das schon fast wie ein Hörspiel ist, ist es noch besser, wenn ich gerade dabei spiele. Na? Ich sehe das einfach von meinem inneren Auge. Ist ja nichts Schlechtes, aber es ist schon relativ niedermachend, wenn ich ehrlich bin. Und auf einmal vorne auf der Bühne so, ja, und dann soll noch der aufstehen und noch der aufstehen. Und ich guck so, ich sehe aus dem Augenwinkel, wie immer mehr Leute schräg hinter mir aufstehen und nach vorne gehen. Und das war der Moment, in dem Julius und ich realisiert haben, dass wir direkt vor dem gesamten Cast dieser Serie sitzen.
Oh Gott.
Da habe ich mich ein bisschen geschämt. Und ich habe wirklich so, oh nein. Ich weiß, es ist auch unser Job. Wir sitzen hier und wir reden über Dinge, mal plakativ, mal tiefgründig oder tiefgründiger. Und ich behaupte aber, wir sind nie komplett unfair. Aber natürlich kann man auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, platt und plakativ und laut über Sachen reden. Und im Moment war sowas ist mir halt peinlich, wenn ich Leute interviewe und so weiter. Ich lobe sie für das, was ich mag an ihrer Arbeit. Und das ist nicht der Zeitpunkt und Moment, wo ich ihnen sage, was ich scheiße finde. Yeah. Und das ist einfach unhöflich. Ich gehe auch nicht in eine Pizzeria und sage denen, eure Pizza schmeckt scheiße und gehe wieder raus. Sondern ich gehe da nie wieder hin. Das ist die Konsequenz, die ich daraus ziehe. Und das ist eine Serie, da gehe ich sogar wieder hin. Und ich werde mir die anschauen ab 6. Februar. Ich will gerne wissen, was in den letzten 4 Folgen passiert von den 6. Und ich habe mich so geschämt. Und es wird immer schlimmer. Mit jeder Minute, die auf der Bühne standen, ist immer einer mehr aufgestanden hinter mir, bis direkt hinter mir. Und ich dachte immer, oh mein Gott, die haben das alles gehört. Und es war mir so peinlich. Julius war es nur ein bisschen peinlich. Mir war es ziemlich peinlich, weil ich viel harscher war in meiner Kritik. Und das Schlimmste, und das muss ich Kollege Michi von der GameStar vorwerfen, der hat es vor uns gemerkt, dass die hinter uns sitzen und hat nicht genug Signal gegeben, dass wir das Maul halten sollen. Das muss ich Michi vorwerfen. Grüße gehen raus. Also das ist mir wirklich peinlich. Es tut mir leid. Und nicht aus Scham empfehle ich trotzdem die Serie. Cassandra ist sehr guckbar. Und ich wette, das schlägt auch richtig ein in den Netflix-Charts und wird ganz oben dabei mitspielen in der Woche, in den ersten 2 Wochen.
Das bringt uns zu Die Toten von Mano.
Ach, schon wieder bei was Deutschem. Deswegen habe ich es wahrscheinlich zusammengepackt. Ich habe ja eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Deswegen kann ich es schnell machen. Wir haben eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Deswegen nimmt das mehr als Querverweis. Aber ich kann dir jetzt, ich habe ja mit dir über die erste Staffel ein bisschen geredet. Da habe ich gesagt, ich habe es angefangen zu gucken. Ich würde es beschreiben als das deutsche True Detective. Und genauso findet ihr es auch dann in der Podcast-Beschreibung. Ich möchte auch allen danken, die mir so viel positives Feedback zu der Folge geschickt haben. Weil das ist halt ein tiefgründigerer Talk mit dem Autor der Serie, mit dem Creator der Serie. Und wir reden halt auch viel über das Schreiben und viel über, wie Figuren ticken und warum sie tun, was sie tun und über Inszenierung und wie deutsche Serien produziert werden. Und was ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, das habe ich erst im Podcast erfahren, dass es die erfolgreichste deutsche Streaming-Serie in der ARD-Mediathek ist. Krass. ARD-Mediathek ist im Verhältnis zu Netflix natürlich komplett andere Aufrufzahlen, aber ich glaube, da ging es um 15 Millionen Aufrufe oder so. Die Serie war so beliebt, es gab eine Schlüsselfolge in der ersten Staffel, da ist die Mediathek zusammengebrochen, weil so viele Leute nach der neuen Folge geguckt haben. Und ich kann das extrem gut verstehen, weil ich die Serie ja gesehen habe. Und ich habe jetzt auch die zweite Staffel für diesen Talk gesehen und ich finde die so gut. Ich gucke die so gerne. Die erste Staffel findet ihr auch auf Netflix und die zweite, inklusive der ersten in der ARD-Mediathek, schaut da gerne mal rein. Und egal, ob ihr reinschaut oder nicht, hört gerne mal in den Podcast rein. Die Toten von Marno, beziehungsweise die zweite Staffel heißt Finsteres Herz eigentlich oder Toten von Marno 2. Ist für mich eine der wesentlich besseren Serien aus Deutschland der letzten Jahre. Und ich habe das sehr, sehr, sehr gerne geschaut. Und es ist auch nichts für seichte Nerven, weil es sehr melancholisch sein kann und sehr brutal und sehr konsequent. Deswegen große Empfehlung dazu.
Alright.
Ich bin mir nicht sicher, ob es was für dich ist, aber ich sehe dich gerade nicht in die ARD-Mediathek klicken, da reingucken. Ich sehe das gerade nicht.
Aber nee, ich auch nicht.
Wenn du mal Lust auf einen deutschen Krimi hast, dann gib dir das mal. Es ist keine normale Krimiserie, es ist mehr wie True Detective, es ist mehr ein Drama, das sich entfaltet.
Okay, dann komme ich zu etwas. Ich habe die Lost-Doku gesehen, die ja in den Staaten Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Und zwar
Wo kann man die denn sehen?
Gute Frage.
Also in Deutschland glaube ich noch nicht, ne?
Nee.
Heute ist nicht der Tag, an dem wir einen Sponsor haben, mit dem man das ändern kann. Aber ich glaube, so hast du es gemacht. Ja. Und das kann man ja ruhig sagen. Wir sind ja gegen das weltweit gesperrte Internet, sondern wir sind ja für weniger Geoblockaden. So, genau. Muss man so auszudrücken. Keine Werbung, wir kriegen gerade nichts dafür, dass wir das sagen, aber so war es. Nur für die, die sich jetzt fragen, wo gibt's diese Lost-Doku? Wie heißt die denn?
Getting Lost.
Getting Lost, das ist kein schlechter Name.
Das ist ziemlich cool. Also, das ist halt eine Doku, die erklärt dir jetzt nicht nochmal alles. Also es geht gar nicht darum, nochmal irgendwie Sachen zu entschlüsseln, sondern es geht eher darum, was Lost für ein kulturelles Phänomen war. Darum geht es in erster Linie, wie es die Fernsehlandschaft verändert hat. Und zum Beispiel, dass der ABC Studiohead damals in einer Entscheidung, die unglaublich war und undenkbar für die damalige Zeit, es war eine Zeit, wo Serien wie Reality-TV war gerade Peak. American Idol war das meistgeguckte in Amerika. Da hat er J.J. Abrams und Damon Lindelof $14 Millionen gegeben für die Pilotepisode. Und durch diese Entscheidung seinen Job verloren. Und, aber letztendlich wurde es zu einem komplett kulturellen Phänomen. Man spricht darüber. Ist auch ganz geil zu sehen, was für ein Input, weil Leute assoziieren Lost so häufig mit J.J. Abrams, dabei ist Damon Lindelof eigentlich viel mehr the brains of the operation.
Das schon. Aber inszenatorisch hat J.J. Abrams den Maßstab gesetzt, wie die komplette Serie inszeniert ist.
Ja, er hat den Piloten, da hat er Regie geführt.
Und Michael Giacchino reingebracht.
Michael all das Giacchino, kommt ja von J.J. Abrams. Also alle, die so mit Bad Reboot zusammengearbeitet haben.
Bad Robot.
Ich weiß.
Wow, das ist Quatsch. Bad Sorry, Reboot. Weil Star Trek ist ein fantastischer Reboot von
J.J. Abrams. Ja, ich habe Spaß gemacht. Das war ein Scherz. Ja. Ich habe früher
Alien. Hab ich noch nie gehört. Bad Reboot.
Ja, es ist lustig. Ich finde es sehr witzig. Ich liebe ja sein Alias. Aber da wird auch noch mal kurz auf Alias eingegangen und dass Tom Cruise ist ja ein Riesenfan von Alias gewesen. Und hat deswegen ja J.J. quasi weggeholt von Lost, damit der Mission Impossible 3 macht. Und wenn du dir Mission Impossible 3 anschaust, ist es eine lange Episode von Alias. 1:1. Ja, dann wird darüber geredet, dass die Idee ursprünglich war, Jack Shepard, der Hauptcharakter von Lost, der sollte eigentlich von Michael Keaton gespielt werden. Und in der ersten Episode sterben. Damit Leute wissen, niemand ist sicher. Aber dann dachten die sich, nee, Zuschauer werden sich voll verraten fühlen, wenn wir jemanden haben wie Michael Keaton, weil die werden davon ausgehen, das ist seine Serie, das Marketing wird es wird Michael Keaton-mäßig sein. Wir nehmen Matthew Fox, der hat ja schon Party of Five gemacht, aber dann waren die von ihm so begeistert, dass sie ihn an Bord gelassen haben und so weiter und so fort. Wie so ein paar Charaktere auch besser ausgearbeitet wurden, weil sie einfach so krass überzeugend waren. Und dann dreht sich die Show extrem um die Fankultur und dass sich dort Podcasts gebildet haben und. Also es ist sehr interessant. Was ganz cool ist, der Typ, der Pierre Chang spielt, weißt du noch? Der in diesen ganzen Dharma-Initiative-Videos. Das fängt an mit einem Video von ihm, aber als Schauspieler, aber auch wieder so ein Lehrvideo.
Na geil.
You're about to watch a documentary about a phenomenon known as Lost. Also das ist ganz witzig. Und auch wie viele Leute das zusammengebracht hat, was das Leuten bedeutet, dass sich teilweise todkranke Menschen gefunden haben über Lost und dass sich über Lost so eine Charity entwickelt hat zur Krebshilfe und so. Also es ist halt sehr interessant. Das Witzige ist, vom Cast werden richtig viele reingeholt, sogar die kleinsten Gastrollen. Der Einzige, der sich nicht hat interviewen lassen, ist Jack Shepard, Matthew Fox. Und das ist was Witziges. Ja, der ist ja so ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwunden. Tatsächlich hat Evangeline Lilly letztens auch in einem Interview gesagt, er hätte da auch nicht reingepasst. Er ist so ein super introvertierter Künstler.
Ach echt?
Aber sie ist da, Sawyer ist da, Hurley ist da, Locke ist da, Desmond ist da, zig Leute. Sogar in den kleinsten Nebenrollen, wo wirklich nur die krassen Fans sagen, oh ja, den kenne ich noch. Walt ist da, der ja mittlerweile Musik macht, Malcolm David Kelly. Er meinte, er ist mittlerweile kein Kind mehr, erwachsen auf der Bühne und er ist irgendwie auf einer Parade in Amerika aufgetreten zu Thanksgiving mit seinem musikalischen Partner und Kiss war auch dort. Und Gene Simmons und Co. gehen zu ihm und sagen, wir sind solche Lost-Fans. Und er kann es nicht glauben, dass er das bis heute hört. Er sagt, Kiss kommt auf mich zu und sagen, die lieben Lost, weißt du. Und das ist ziemlich geil. Es gibt auch so eine kleine lustige Post-Credit-Scene. Aber da musst du echt, die verpassen viele. Weil am Ende ist JJ da und sagt, is there anyone you didn't get for this documentary? And then, yeah, Matthew Fox, Jack Shepard. And oh, yeah, bad for him. So, aber ja, das ist halt, du merkst, es ist ein krasses Fanprojekt. Und darum geht's auch so ein bisschen. Diese Show hat Fandom revolutioniert, weißt du? Und auch, dass die Showrunner in den Fanboards unterwegs waren und selber gesehen, oh, das denkt ihr von der Show, dass sie da aktiv nerdet haben. Das ist so, ja, das ist etwas, was ich finde, wir seitdem nie wieder in dieser Form bekommen haben. Game of Thrones ist doch das, was am nächsten rankam, auf jeden Fall. Aber dieses wirklich Woche für Woche Theorien aufzustellen und dass wirklich die Kultur dadurch verändert wurde, das in einer Zeit, in der Fernsehen eigentlich zum Großteil aus Reality-TV bestanden hat. Es gab Reality-TV und Criminal Procedure-Shows, weißt du, CSI und so weiter. Nichts gegen CSI, aber da nimmt man wirklich so die Eier in die Hand und sagt, wir machen jetzt etwas, was eine Show ist, die ihr gucken müsst. Und wenn ihr zwei Folgen nicht guckt, dann seid ihr raus. Das ist krass. Und dass sie es geschafft haben. Und sie sprechen auch sogar darüber, ich meine, es ist ja heute mal so ein großes Thema, alle zwei Sekunden schreiben sich ja Leute auf die Fahnen, dass sie so einen diverse Cast haben und so weiter und so fort. Da wird auch darüber geschrieben, das hatten die, aber ohne auch nur irgendeinen Token-Charakter drin zu haben. Bei ihnen ging es nicht darum, irgendeine Quote zu erfüllen und alle Figuren sind dreidimensional. Und ja, also Lost ist immer noch einfach so groundbreaking, dass ich selber wieder auf der Insel gelandet bin. Ein Video schon gemacht habe zur Serie, wo ich selber über diesen Impact reden wollte, war ein sehr persönliches Video, was mir die Show bedeutet. Und Stand heute der Aufnahme, in anderthalb Stunden kommt ein Video, wo ich probiere, die gesamte Lost-Mythologie zu erklären in 47 Minuten.
Ich kann das in 5 Sekunden. Und nee, kannst, spoilern.
Kannst Doch, du nicht.
Natürlich. Hier siehst du diese Flasche und wenn ich die.
Nein, da ist auch, aber da ist auch wesentlich mehr dahinter.
Das macht doch nur Spaß.
So,
nicht.
Ja.
Das ist nicht so ernst. Es geht um die Metapher, weil man sollte sich mit Metaphern anfreunden in Lost, weil wenn von einem Korken geredet wird, ist manchmal wirklich einfach nur ein großer Korken gemeint.
Ja, ja.
Ohne zu viel zu verraten. Wie persönlich wir Lost nehmen, haben wir auch im letzten Podcast ja ausführlich besprochen bei den 13 Serien, die uns persönlich sehr viel geprägt haben. Und wie wir da auch schon gesagt haben, Lost hat ja auch Game of Thrones überhaupt. Also es ist nicht entweder oder, weil Game of Thrones gäbe es als Serie nicht ohne Lost, weil George R. R. Martin so ein großer Fan von Lost war.
Ja. Und erneut, ich also es ist halt echt krass, so eine Show zu sehen und dann nochmal sich daran zu erinnern, wie eigentlich Fernseh-Entertainment vor Lost war und nach Lost war.
Ja.
Also es ist wirklich krass, es vergisst man.
Das ist ein Riesenunterschied, ja. Und es ist auch so, ich selber frage mich immer noch, wann werde ich mal meinen Lost Rewatch machen? Weil ich habe meinen Lost Rewatch schon lange aufgeschoben. Ich habe vor 7 Jahren mehr, wahrscheinlich, nee, ein bisschen mehr sogar, hatte ich in Lost Rewatch angefangen und hab den bei der 4. Staffel beendet. Das lag aber mehr daran, weil wir einfach nicht weitergeguckt haben. Aber das tat mir ja schon so ein bisschen weh. Dass ich
ja, dabei ist die 4. Staffel richtig super. Die 4. liebe ich ja.
Aber ab da nimmt's ja auch qualitativ ein bisschen ab, wenn man ehrlich ist. Aber ich hätte trotzdem gerne den Rewatch beendet und geguckt, wie das Ende nochmal auf mich wirkt, weil ich war schon immer einer der Verfechter des Endes.
Ja, das ist hier übrigens auch, dass das Ende ist ja auch Thema. Oh, und einer der Schauspieler sagt, ja, wir hatten sowas noch nie gesehen, so ein divisive Ende. Und dann ist da so ein Flash und er stimmt, Game of Thrones, ich war der größte Fan. Und dann guckt er und sagt, ja, okay, das war ein objektiv schlechtes Ende. Unser Ende war divisive. aber ja, ich bin auch ein Verfechter und Verteidiger des Endes von Lost, muss man aber auch dazu sagen, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, weil dieser Podcast geht ja endlos lang, und zwar das Ende von Lost, der Grund, warum dieses Ende eins der missverstandensten Enden auf der Welt ist, ich weiß gar nicht, weißt du, woran das liegt?
Was, der Grund? Der eine Grund?
Ja, ich meine, Kurzfassung, Leute unterstellen ja der Serie, sie haben 6 Jahre lang die Zeit verschwendet von Leuten, weil
ach so, weil ich weiß, was du meinst, aber das habe ich tatsächlich gar nicht so oft gehört, wie du sagst, dass es Leute denken.
In Amerika war das eine Riesensache.
Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Da haben die Leute ja viel mehr drüber nachgedacht.
Nee, in Amerika war das ja eine Riesensache, dass sie gesagt haben, die haben eine Serie geguckt über Leute, die
Nein, sag's nicht, Eve.
Ja, okay, gut.
Das habe ich letztes Mal schon rausgeschnitten. Hör jetzt auf.
Ja.
Du kannst ja nicht das Ende von Lost hier verraten. Weißt du, wie viele Leute es nicht gesehen haben, auch im Streaming-Zeitalter?
Weißt du, wie alt die Serie ist?
Ja, das ist egal. Das ist wirklich egal. Das macht man nicht. Fertig.
Okay.
Leute,
okay,
die es gesehen haben, wissen, was du meinst.
Auf jeden Fall hat ABC damals einen großen Fehler gemacht mit der Ausstrahlung. Und nachdem das Ende vorbei war, haben sie ein Bild eingeblendet, das dazu geführt hat, dass Leute angenommen haben, dass das Ende das bedeutet. Weißt du?
Echt? Was für ein Bild?
Ja, das kann ich ja jetzt nicht sagen.
Ah, okay, nee, ich wusste nichts von einem Bild. Aber ich habe tatsächlich nie in meinem Leben ich habe nicht so oft das gehört, wie du behauptet hast, dass es die Theorie am Ende war.
Ja, in Amerika
war
das
vielleicht liegt das dann daran, dass es in Amerika so populär war.
Ja.
Okay, wir haben noch ein letztes Thema, das hat sich gestern noch draufgeschummelt. Wir haben heute, Zeitpunkt der Aufnahme ist ein Freitag. Und am Donnerstag, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber am Donnerstag hat Netflix sehr viele Teaser und Trailer und Szenen aus den Projekten für dieses Jahr gedroppt. Einen riesigen Schwall an YouTube-Videos. Und eins war dabei, was mir wirklich, also ein bisschen die Schuhe ausgezogen hat. Ich war wirklich gespannt. Ich habe das gesehen, habe den Link sofort per WhatsApp an dich geschickt und du kamst auch nur zurück mit geil.
Yep. Devil May Cry.
Nee, what hast du geschrieben, glaube ich.
Ja, what? Ja, weil, also, ich muss sagen, ich bin ja kein Gamer mehr. Also, ich werde vielleicht jetzt wieder einer. Sieht sehr danach aus. Aber ich habe auch Bock. Ich will jetzt die Spider-Man-Spiele spielen. Auf habe ich Lust. Devil May Cry habe ich gesuchtet. Gerade also die ersten drei, die auf der PS2. Das originale Spiel war super, weil es war Horror und Action.
By the way, die kommen als Remaster zurück auf die PlayStation 5, die du jetzt hast.
Geil.
Also du kannst sie jetzt nochmal spielen. Also demnächst, glaube ich.
Also Devil May Cry 1 war der perfekte Mix aus Horror und Action. Teil 2 war fast nur Action. Und Teil 3 war halt so Drama, Horror und alles zusammen. Und Teil 3 war das Beste, war das Prequel. Rund um Dante und Virgil. Und jetzt haben wir ein Intro bekommen zu einer Netflix-Anime-Serie von Devil May Cry. Und Netflix hat ja schon ziemlich geil Castlevania umgesetzt. Muss man einfach sagen. Und ja, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man sogar Figuren. Ich so, oh, ist das Nelo Angelo? Also das, in was sich Virgil verwandeln wird? Das ist ganz interessant. Das Einzige, was einem natürlich sehr auffällt, ist, der Soundtrack ist Limp Bizkit's Rollin'.
Ja, das fällt sofort auf. Übrigens, ich muss jetzt korrigieren, was ich gesagt habe. Ich finde das gerade nicht, was ich gesagt habe. Also vielleicht habe ich auch einfach Quatsch erzählt. Es gibt aber ein HD-Remaster, gibt's schon. Also man kann das schon spielen. Entschuldigung.
Ja, ich fand es ein bisschen komisch, Limp Bizkit's Rollin' zu hören. Ja, Rockmusik passt, aber Limp Bizkit ist doch mal sehr spezifisch. Ich finde ehrlich gesagt, würde eher sowas wie Hybrid Theory und Meteora von Linkin Park dazu passen.
Ich habe dir sofort gesagt, ich finde, das passt gut. In meiner Jugend habe ich den Song geliebt und ich habe den selber beim Schneiden mit dem Windows Movie Maker damals noch, meine ersten Steps waren Max Payne, das PC-Spiel, Footage davon, zusammenzuschneiden mit diesem Song. Und daran musste ich mich erinnern. Ich glaube, deswegen finde ich das auch so unglaublich cool, dieses Intro.
Ja. Naja, und auf jeden Fall, die Serie erwartet uns jetzt im, sag ich dir?
April.
April.
Im April, ich glaube, es gibt kein Datum, ich habe nur April überall gelesen. Was witzig ist, ich dachte erst, ich hatte noch in Erinnerung, dass eine Anime-Serie dazu in Arbeit ist. Und dann habe ich nochmal genau hingeschaut und nee, da steht ja nirgends Anime dran. Das wird wahrscheinlich, so wie das Intro, 3D-animiert sein. Und ich nehme es jetzt einfach mal an, ich weiß aber nicht, dass es ähnlich wie Arcane ist vom Style her. Also 3D-animiert, Videospielumsetzung, kreativ im Look. Zumindest suggeriert das ja dieses veröffentlichte Intro von Devil May Cry. Und ich finde diese Opening Credits fantastisch. Ich habe mir es wirklich mehrmals angeschaut. Ich finde sie richtig geil, auch zu der Musik geschnitten. Es hat total für mich die Devil May Cry-Vibes. Ich liebe diese Spiele. Ich habe nicht alle gespielt, bei weitem nicht. Ich bin aber ganz großer Verfechter vom dritten Teil auf der PS2. Den finde ich geil. Aber das passt ja auch so ein bisschen dazu. Weißt du noch, wie das Intro, also die erste Sequenz, die Opening Cinematic von Devil May Cry 3 war? Weißt du das noch?
Klar.
Mit der Pizza? Klar.
Nein, das ist nicht die Opening-Sequenz.
Okay, das ist nicht die Opening. Das
die
ist
Open,
kurz nach dem Opening.
Das ist vor der ersten, vom ersten Level. Die Opening-Opening-Sequenz ist, wenn Lady das Voice-Over gibt und du Dante und Virgil siehst, wie sie sich auf dem Turm bei Regen dominieren.
Ja.
Have you heard the legend of Sparta? I have. Und dann sagt sie doch, there were two of them. Bla bla. Aber das mit der Pizza ist natürlich auch geil.
Ja, das mit der Pizza ist so albern, das ist schon wieder gut. Und so ist halt aber auch Devil May Cry. Und dazu war halt die Spielmechanik, hat mir so gefallen.
Ja, ja, dass also du auf
sinnlose
den,
Rumballern und
dass du auch auf den Bad Guys rumsurfen kannst, während du auf andere schießt. So, also, ja, mega. Also ich
meine Lieblingsmove einfach mit zwei Pistolen die Leute hochballern.
Ja, ja, voll. Ja, und du kannst Dämonenkraft auf diese Pistolen aufladen, weil ist so. Also. Und die heißen auch Ebony und Ivory. Ist auch geil. Mhm. So, aber ja.
Also wir halten fest, wir werden definitiv in irgendeiner Form, ob das jetzt im Pottpüree ist, Folge X, oder ob das eine eigene Podcast-Folge ist, müssen wir noch mal über Devil May Cry reden.
Ja.
Und ich glaube, allein schon deswegen werde ich ein Replay machen von einem der Spiele.
Ja. Und damit sind wir so gut wie durch. Du hast noch was anzuteasern?
Ja, das, was wir nächste Woche machen, aber das lasse ich bei einem Teaser. Ich mach's ganz kryptisch. Es geht um einen Nummer-1-Kinofilm nächste Woche. Und wir haben jemanden aus dem Cast da.
Okay.
Das wird ein ganz besonderer Talk. Und ich bin gespannt, auch wie es bei dir ankommt, weil dich ziehe ich ja mehr oder weniger mit rein. Ich glaube, da habe ich mehr Aktien drin in dem Thema als du. Und dabei habe ich eigentlich gar nicht so viel Aktien in dem Thema. Eigentlich sind wir da ziemlich auf einer Linie. Aber das hat sich geändert in den letzten Wochen. Und deswegen würde ich das gerne besprechen. Und ich freue mich tierisch, dass wir das hingekriegt haben. Und dabei belasse ich es damit. Wann wir wieder so ein buntes Potpourri haben an Themen in einer Folge Potpüree, weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, das ist eigentlich ein monatliches Format. Aber wir haben ja allein in der Folge heute, und wir hätten noch sehr viel ausführlich über jedes einzelne Thema reden können, haben wir ja schon irgendwie alles gesprengt. Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Deswegen nochmal vielen Dank für alle eure Vorschläge, für das coole Feedback zu der quasi Ground Zero-Folge, die wir letztes Mal hatten. Und ich hoffe vielleicht auch zu dieser Folge. Wenn ihr Feedback habt, schreibt mir bitte keine DMs mehr. Das möchte ich nur an der Stelle sagen. Immer E-Mails an eve@belief.com.
Hey!
Ich meine natürlich, schreibt unter die Instagram-Posts mit dem Thumbnail dieses Podcasts. Da könnt ihr direkt Feedback immer dazu lassen. Da ist es gerne gelesen. Aber DMs, ich lese die ja teilweise schon gar nicht mehr, weil es einfach so viele sind. Und ich habe auch keine Lust, alles rauszufiltern. Was mit man kriegt ja auch die Beleidigung immer per DM.
Ja, ja.
Das verschwimmt dann alles. Und dann will man das ja. Ich will ja nicht meine Freizeit damit beschäftigen, fiese DMs zu lesen. Und ich meine jetzt nicht die guten DMs, ich meine die fiesen DMs. Schreibt einfach, auch die fiesen Sachen, schreibt sie einfach unter dem Post. Vielen Dank dafür. Also nicht für das fiese Zeug, sondern dafür, dass ihr so viel Feedback für uns habt. Ich habe noch, wir haben ein Cameo versprochen.
Woher die Idee? Wir haben ja auslosen lassen, wie wir dieses Format nennen. Jemandem kam der Einfall und er hat gewonnen. Deswegen, wir grüßen selber Philipp Brandner. Mhm. Der dürfte jetzt auch bald im Besitz sein eines wundervollen Marco, Yves und der Uwe ist auch dabei Shirt sein.
Mhm.
Und ich glaube, mit ihm beenden wir heute diesen Podcast, denn er hat uns eine Nachricht geschickt. Deswegen, Philipp,
bevor du das sagst. Netter Übergang, aber das Shirt, wir hatten ja versprochen, wir geben dem, der dann der Gewinner ist, ein Shirt aus unserem Merch-Store.
Ja.
Das ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr das Shirt auch haben wollt, könnt ihr bei Super Geek kaufen. Aber es ist auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Oder da könnt ihr euch auch anschauen, was für ein Shirt er überhaupt von uns gekriegt hat. Weil er ja der Uwe ist, der auch dabei ist. Und die Entstehung von Potpüree, von dem Namen, hat ja damit zu tun, dass ich mal wieder was falsch ausgesprochen habe. Dass ich aus Potpourri Potpüree gemacht habe.
Ja.
Und weil das ja auf Band ist, und jetzt ohne zu viel zu verraten, ist der Cameo, ergibt sich aus Dialog, um es mal so zu umschreiben.
Und damit, the show is yours.
Marco?
Ja, Yves?
Weißt du was?
Niemand dieses Durcheinandergerede mit mehreren verschiedenen Themen von Trailern, Serien und Filmen, niemand das als Format nennen könnte.
Hey Yves, hey Marco, ich hätte da was. Darf ich?
Wirklich?
Okay. Ich denke, das würde passen.
Okay, okay.
Also, die Idee war folgende. Marco, du freust dich ja immer, wenn man dich korrigiert.
Deswegen, klar, also ich bin auch dankbar, oft, wenn ich was falsch sage und korrigiert werde.
Genau. Und als du letztens beim Podcast das Wort Potpourri falsch ausgesprochen hast, deine genauen Worte waren
Potpüree.
Da kam es mir sofort. So könnte doch euer neues Format heißen.
Okay, das war ein schlechter Gag.
Echt? Aber
Also, ich würde sagen, manchmal sagt er halt weirden Shit.
Ja.
Aber es ist sehr lustig.
Schon, oder?
Gut. Das ist eine sehr geile Idee. Finde ich super. Machen wir. Gibt ja auch viel her.
Okay, stopp. Spaß beiseite. Klar war das alles nur ein Fake-Audio-Zusammenschnitt. Ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem euren Spaß damit. So wie ich immer mit voller Freude euren Podcast genieße. Ja, wer bin ich? Nein, ich bin nicht der Uwe. Ich bin Philipp und danke euch vielmals für dieses Cameo, das T-Shirt und vielen Dank für die Wahl auf meinen Formatnamen. Also lasst uns keine Zeit mehr vergeuden. Legt los.
Damit herzlich willkommen
zu unserem neuen Podcast Nerd und Kultur Potpüree.